Ob True Crime, Comedy oder News. Hör, was du willst, so viel du willst. Mit Aldi Talk streamst du jetzt endlich unendlich. Denn du kannst so oft du willst Daten kostenlos nachbuchen. Und das ohne Vertragsbindung. Hol dir die neuen Aldi Talk Tarife schon ab 9,99 mit bis zu 50, 100 oder 150 Mbit und 5G. Aber nur bis zum 30.06. Jetzt in deiner Aldi-Filiale oder in der Aldi-Talk-App. Aldi. Gutes für alle.
Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 250. Lieber Philipp, Glückwunsch. Ja. Schön, mit dir diese Reise zu gehen. 250 Folgen, das ist natürlich ein kleines Jubiläum und deswegen werden wir heute feierlich auf unsere Depots blicken, wie die so gelaufen sind in diesem Juli. Ich hoffe, recht gut. Ja, schauen wir mal am Ende der oder ja zum Thema der Woche. Ich bin gespannt. Und lieber Philipp, du bist ja klassisch zu Hause. Ich sitze heute, wie Lanz und Brecht sagen würde, oder wie Brecht sagen würde, in meiner Kemenate im Urlaub. Ich musste mir so ein bisschen frei schaufeln und mein Laptop steht auf einem Koffer, mein Mikrofon steht auf einem Koffer. Und,
ein Traum.
Ja, wir haben hier gute Kulissen.
Wo bist du denn?
An der Ostsee. Ostsee, Usedom, der klassische Urlaubsort in Deutschland. Aber es gibt natürlich auch viele schöne andere Ecken.
Ja. Wie ist das Wetter? Warst du schon in der Ostsee?
Tatsächlich, ja. Gar nicht so kalt, wie ich dachte. Weil ja häufig gesagt wird, ne, so ja, unter 20 Grad, ne, buh, ne, da bin ich ja so ein Mittelmeerspringer. Aber tatsächlich gut, muss ich sagen.
Du bist ja auch kein Warmduscher. Das ist ja für dich hier alles. Ich bin ja ein Heißduscher. Also gestern Abend, meine Frau ist nach mir duschen gegangen. Die war, so heiß hast du geduscht? Ich sag, nein, natürlich nicht.
Nein, du hast gedreht.
Ja, ich war die Woche in Amsterdam. Und ich finde es immer schön, muss ich dir ehrlich sagen, wenn man öfter an einem Ort ist, du weißt ja selber, ich bin sehr oft da, dann entdeckt man immer ganz neue Sachen. Und im Süden von Amsterdam kann ich jedem nur empfehlen, gibt es einen richtig tollen Wald, der heißt The Bos. Und da gibt es eine Pfannkuchenfarm und ein riesiges Freibad, was kostenlos, aber nicht umsonst ist. Und dem Kleinen hat es natürlich gefallen, meiner Frau hat es gefallen. Und du weißt, ist die Familie glücklich, sind alle glücklich. Dann habe ich gestern auch wieder total was gemerkt bei der Lufthansa drunter und drüber. Bist du bereit, mal jetzt richtig zu lachen? Also okay. wir sind ja geflogen und dann kam am Mittwoch auf einmal die SMS und die E-Mail, ihr Flug wurde annulliert. Mein Sohn war auf mich mitgebucht, ja, und ich habe ja den Status bei der Lufthansa. So, jetzt pass auf, mein Sohn und ich wurden umgebucht auf gestern und meine Frau wäre nur bis nach Frankfurt gekommen und wäre heute Morgen um 7 Uhr geflogen. So, dann habe ich bei der Lufthansa angerufen, habe gesagt, naja, hier, das geht ja nicht, Kind, Mutter etc. Dann sagt die, nee, geht nicht. Zwei oder eine Stunde später rufe ich nochmal an, habe eine andere Sachbearbeiterin am Telefon und dann sage ich, naja, aber ein Kind, also das ist ein Baby, das braucht ja auch die Mutter. Und dann sagt sie, ach, das ist ein Baby. Warten Sie mal, ich gucke mal, ob zufällig noch was frei ist auf dem Flieger. Ah ja, jetzt schauen Sie mal her, hier ist auf einmal was frei.
Nee.
So. Genau, aber wir saßen nicht zusammen. Jetzt stehen wir in Amsterdam am Flughafen und da ziemlich cool. Und ich gehe zum Schalter und frage, ob wir denn zusammensitzen dürfen. Und da gucken die da so rein und dann sagen die, nee, na, Sie haben irgendwie drei getrennte Sitzplätze. Ich sage, wie haben wir denn drei getrennte Sitzplätze? Weil der Kleine ist ja auf mich gebucht, wir teilen uns einen Sitzplatz. Und er hat, der Kleine, ein gratis Upgrade in die Business-Klasse bekommen. Also mit 10 Monaten schon gleich ab in die Business-Class. Das Coole war dann aber, wir durften dann alle in die Business-Klasse.
Ja,
aber haust dich dann weg, oder? Also ja, der Kleine kriegt das Upgrade.
Das ist nicht schlecht. Glückwunsch.
Also, er hat Fälle die Leute gut unterhalten. Aber siehst du, werden gleich versaut schon. Die Lufthansa macht schon früh Kundenbindung. Der Kleine will jetzt wahrscheinlich nichts anderes mehr fliegen und nur noch den Apfelkuchen essen.
Die Eltern werden vernachlässigt und die neue Generation wird schon so langsam als Kunde herangezogen.
Ich wäre irgendwie drei Sitze, ich wäre glaube ich ein Sitz hinter ihm gewesen und meine Frau wäre in Reihe 20 gewesen.
Ja, klasse.
Ja. Naja, herrlich. Egal, kommen wir mal zum Thema Aktien. Ich wollte eigentlich, ich weiß gar nicht, darf man rechtlich gesehen Lieder einspielen in einem Podcast? Ich glaube nicht, ja.
Nee, leider nicht. So einfach.
Weil du sagst ja, naja, schauen wir mal, wie es gelaufen ist. Ich habe ein Lied für alle da draußen. Und das ist von ABBA, einer der größten Welthits. Und der nennt sich Waterloo. Ihr könnt jetzt alle mal mitsingen, weil so würde ich meinen persönlichen Monat Juli bezeichnen. Waterloo. Wie
Okay.
würdest du denn deinen Monat bezeichnen?
Ja, also ich habe jetzt keinen passenden Song dazu, aber ich würde sagen, so sommerlich in Ordnung verkraftbar.
Cry me a river.
Ja, nicht mal, ja, so schlimm war es ja nicht. Also
Ja.
eher ganz entspannt, es war auch relativ gut. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Außerdem heute sind natürlich auch die Quartalszahlen sehr spannend, denn da haben wir ja so wirklich diese, ja, ich sag mal, den Peak dieser Berichtssaison gefunden. Es gibt natürlich auch noch ein spannendes Update von einem deutschen Unternehmen, welches zur Corona-Zeit schon mal so richtig gehypt wurde. Wir haben natürlich wieder Frage der Woche, wie oder Fragen an dieser Stelle. Pennbäcker der Woche ist natürlich wieder mit dabei. Wir haben Top und Flops und da wird es wieder mal um Boeing gehen, unter anderem, aber eben auch um die Krankenversicherung in den USA. Philipp, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe ein bisschen Intel mit dabei. Dann geht es weiter mit dem neuen Wachstumspaket. 49 Vorschläge wurden eingereicht. Daraus soll jetzt ein wunderbares Wachstumsgesetz für Deutschland entstehen. Das schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Wir sprechen über die BNP. Die ist ja auch heute über die Consorsbank bei uns. Der liebe Stefan ist wieder mit dabei. Er wird jetzt auch gleich wieder seinen Take dazu geben, wie er so die Märkte einschätzt. Und die wollen eine große Übernahme in Europa. Also die Bankenkonsolidierung scheint zu starten. Du hast es schon gesagt, Frage der Woche, da sprechen wir mal über ETFs, worauf man wirklich achten muss. Es ist nicht nur der Teer. Top der Woche mäßig gehe ich mit dir nach Japan und Flop der Woche mäßig bleiben wir in Europa. Dann sprechen wir über Waterloo, dein Depot, schauen uns mal an, wie hat sich alles so entwickelt. Am Ende gibt es natürlich noch die Investment-Idee. Und Marcel, ich würde sagen, du startest jetzt natürlich mit den Quartalszahlen mit einem Unternehmen, das wir beide langfristig investiert sind.
Ganz genau, das ist die Aktie von Microsoft. Und hier muss man sagen, gab es ja tatsächlich ganz schöne Marktreaktionen nach der Bekanntgabe der Zahlen. Microsoft hat eigentlich ein sehr gutes Quartal ja, vorführen dürfen. Starker Gewinn, muss man sagen. Auch umsatzseitig wächst man 15%. Das muss man auf diesem Niveau erstmal erreichen. Übertrifft den Vorjahreswert um 260 Millionen US-Dollar. Und man muss auch sagen, sie verdienen, was habe ich gelesen, pro Tag 240 Millionen Dollar. Also, das hat, glaube ich, der Aktionär geschrieben. Nicht schlecht, würde ich jeden Tag auch nur einen Bruchteil davon, wäre es auch nicht schlecht. Also der Umsatz im Bereich der Produktivität und Geschäftsprozesse betrug 20 Milliarden, stieg damit 11%. Der Umsatz im Bereich Intelligent Cloud betrug 28 Milliarden mit 19%. Das ist ja so das heikle Thema, die Cloud. Und Bereich More Personal Computer mit 15,9 Milliarden auch nicht ganz ohne und vor allen Dingen auch mit einem Anstieg von 14%. Also hier scheint es nach wie vor so ein bisschen den Trend zu geben, dass die Leute wieder aufrüsten, ihre ja, technologischen Geräte, um eben auch arbeiten oder eben auch überhaupt kommunizieren zu können. Trotzdem ging die Aktie ganz schön tief in den Handel und beendete aber dann trotzdem noch recht neutral, weil alles dann doch halb so wild war, wenn man bedenkt, dass die Cloud natürlich nicht mehr prozentual immer so extrem wächst, sondern da auch mal sicherlich mal ein paar Monate sind, wo sie unter die 20% runtergeht. Das ist, glaube ich, relativ normal auf dem Niveau. Und am Ende des Tages sieht man ja auch hier wieder in den Quartalszahlen, dass sie übertreffen die Analystenerwartungen und dass sie dann doch wieder besser performt haben, als sie konservativ vorher prognostiziert haben. Deswegen muss ich sagen, habe ich hier überhaupt nicht viel auszusetzen. Ja, ein klassisches Rauschen in einem Wachstumswert.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also, die Aktie ist ja auch einfach brutal gut gelaufen. Ja, 24% in einem Jahr stehen da immer noch drin und wir sind ja verwöhnt an der Börse. Die
Ja.
Zinsen sind hoch, wir haben Kriege, Konflikte auf der Welt und trotzdem, die Party geht weiter, wir feiern, ja. Und irgendwann normal sind 7 bis 9% Wachstum bei Aktien historisch gesehen, ja, Leute. Und wenn die Aktie 24% gemacht hat in 12 Monaten, dann ist das super. Dann ist das den historischen Schnitt outperformed. Und ich glaube, dann kann man nicht meckern. Wir haben natürlich immer das große Problem, Marcel, du weißt es selber, man sieht, liest es ja auch in vielen Gruppen. Jetzt ist man oben am Peak. Kann das so weitergehen? Soll ich jetzt einsteigen? Ist Drone Shield nicht der nächste Multitrilliarden-Bagger und solche blöden Sachen? Und das ist einfach so der Punkt. Leute, ihr müsst euch mit eurem Investment auseinandersetzen, ja. Und wenn ich vor 20 oder ich weiß nicht, wie groß Microsoft jetzt runtergegangen ist, Aber selbst wenn es 5% sind, da darf man keine kalten Füße bekommen, weil wenn man bei einem Rücksetzer von 5%, und das musste ich auch schwer lernen, Marcel, du weißt es selber, aber ich halte auch jetzt auf einmal, kleiner Teaser, 40% bei CrowdStrike aus, ja, weil man sich mit dem Unternehmen auseinandersetzt, und das ist immer das auch so, was wir ja so ein bisschen predigen wollen. Kennt die Unternehmen, in welche ihr investiert, und dann freut ihr euch darüber. Das ist ja wie die Lieblingscola. Ja, natürlich Pepsi in meinem Fall, weil ich dort ja Aktionär bin. Ist die Pepsi im Angebot, dann freue ich mich und schlag ja zu. Und genauso ist das ja auch bei Aktien. Ja, da erwerbe ich ja auch Eigenkapitalanteile. Und wenn Unternehmen, die ich mega cool finde, im Angebot sind, ja, was mache ich dann? Dann schlage ich zu. Das ist doch eigentlich ganz rational.
Absolut. Und bin ich ganz bei dir. Nochmal kurz zur Einordnung, weil du meinst, der Markt natürlich, der da so 7 bis 8% im Jahr macht. Ne? Microsoft macht natürlich im Durchschnitt historisch mehr, das ist ganz klar. Aber man muss sagen, da wäre dann die Entscheidung für Microsoft natürlich besser gewesen, weil man natürlich im Prinzip mehr oder natürlich nicht so breit gestreut hat, aber man hat natürlich mehr Prozente rausgeholt als beim breiten Markt. Aber wenn man das eben vergleicht, anstatt, also sprich die Opportunität, hätte ich einen ETF gekauft. Und im Vergleich zu, ich habe ein Microsoft im Depot, dann ist natürlich Microsoft sehr viel besser gelaufen. Wenngleich natürlich da das Risiko auf Einzelaktien natürlich immer ein bisschen höher ist. So vielleicht auch nochmal zum Abholen der Menschen. 10% oder knapp 11% ist die Aktie seitdem hoch korrigiert. Das heißt auch vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen schon angegangen. Also es ist jetzt wirklich nichts Schlimmes. Also wer da oben zufällig eingestiegen ist, der kann da einfach warten. Der Aufwärtstrend ist auch weiter im Takt. Die meisten, nehme ich an, sind schon viel eher investiert und haben hier trotzdem noch ein schönes Plus drin stehen. Und selbst wenn das jetzt mal weg wäre, weil eben vorher Prozente im Plus waren, danach eben wieder ein bisschen runter. Das ist wirklich nicht schlimm. Wir reden hier von einem echten Qualitätsunternehmen, was weiterhin wächst, was weiterhin wirklich sehr starke Zukunftsaussichten hat. Und deswegen mache ich mir da hier relativ wenig Sorgen. Ein Unternehmen, wo sich schon viele sehr viel Sorgen gemacht haben, Philipp, wir auch öfter mal hier im Podcast, muss man sagen, PayPal ist tatsächlich mit guten Zahlen um die Ecke gekommen. Hat den Markt überraschen können, vor allem mit einem besonders hohen Gewinn, also 20 Dollar sind die Aktien mehr, also sprich auf 1,19 Dollar. Das ist schon wirklich beachtlich. Und umsatzseitig konnte man mit 8,2% wachsen, was etwas mehr als erwartet war. Insgesamt muss man sagen, auch die restlichen ja, ganzen Faktoren nicht ganz schlecht. Also auch die ganzen Kennzahlen lassen sich durchaus sehen. Man sieht, das Wachstum kommt ein bisschen stärker zurück. Sie scheinen hier einiges wieder richtig zu machen. Immerhin, endlich mal, könnte man auch sagen, man hat die Gewinnprognose angehoben. Auch das natürlich aufgrund der jetzt starken Quartals. Ne? Vielleicht schafft man es sogar nochmal anzuheben, wenn die nächsten Quartale ähnlich gut verlaufen. Das Aktienrückkaufprogramm wurde auf dem Niveau, wie ich finde, sehr klug, um 1 Milliarde Dollar erhöht auf jetzt nun 6 Milliarden Dollar. Gerade jetzt in der Bewertung ist das sicher nicht ganz dumm vom Management. Und der neue CEO, Alex Chriss, der ja noch nicht so lange im Amt ist, ja, den würde ich mal zitieren. Wir haben unser bestes Transaktionsmargenwachstum in Dollar seit 2021 erzielt und machen stetige Fortschritte bei unserer strategischen Transformation, während wir gleichzeitig in Innovationen investieren und effizienter arbeiten. Kurzer Rückblick. Man hatte ja vor wenigen Monaten auch diese neue Strategie vorgestellt, die neuen Produkte, wo der ganze Markt ziemlich heiß war drauf, was passiert mit PayPal, und dann war es eher so, naja, schwer greifbar. Eher schwammig, und ja, offensichtlich scheint es ganz gut anzulaufen. Mal schauen, wie das weitergeht. Die PayPal-Aktie konnte gut starten in den Handel und hat dann leider auch den Trendausbruch nicht geschafft. Trotzdem muss man sagen, ist hier natürlich jetzt ein bisschen Rückenwind da. Sollte der Ausbruch gelingen, könnte hier eine Chance lauern, weil die Bewertung meinen Augen nach wie vor günstig ist. Die Super-App, die würdest du ja immer fordern bei PayPal, und mal
Ja.
schauen, wie sich PayPal jetzt so macht. Ja.
Also die Bewertung ist fair. Ja, das Wachstum, wie du schon sagst, das kommt langsam zurück. Für mich ist ja das Unternehmen, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, wo die. Ich verstehe es, also ich nutze es, aber ich verstehe nicht, warum ich auf einmal das mehr nutzen sollte oder nicht. Und da bin ich ganz entspannt, einfach lieber am Transaktionsnetzwerk, zum Beispiel Visa, beteiligt und profitiere da von den. Bei mir ist es eigentlich egal, ob ich mit PayPal, mit Amazon Pay, Apple Pay etc. Also ich bezahle zum Beispiel super gerne, wenn es geht, auch mit Apple Pay digital. Deswegen, also ja, ich bin da, ja, ich kann es nicht greifen und ganz ehrlich, bin auch froh, dass ich nicht gegriffen habe, weil in 5 Jahren minus 41%, in einem Jahr minus 13%. Ja, ich muss nicht überall reingreifen.
Ja, das ist richtig, genau. Nee, das ist verständlich. Natürlich ein Argument. Ja, mit Visa hat man natürlich da auch schon, ja, ich sag mal, eine Ausstellung in dem Bereich. Und dann ist auch egal, wie man bezahlt. Ne? Das ist absolut. AMD hat ebenfalls Zahlen gebracht, die wollte ich mitbringen, weil sie doch in der Community sehr oft vertreten sind und vor allen Dingen auch, weil sie spannend waren. Auch wieder mit dem Beipackzettel für die restliche Chip-Ökonomie. Und da muss man sagen, auch hier Gewinn etwas über den Erwartungen. Umsatzseitig konnte man 9% wachsen, auch sehr ansehnlich. Aber insbesondere das Rechenzentrengeschäft hat hier um 115% zugelegt, umsatzseitig. Das ist wirklich beachtlich, hat auch danach ganz schön den Markt angefeuert. Also gerade auch eine Nvidia, die dann an einem Tag die 13% nach oben geschossen ist, obwohl da ja auch schon eine hohe Market Cap daran hängt. Und AMD Instinct GPU-Chips sind hier das Gefragteste für die Rechenzentren. Die haben wohl ganz schön, ja, oder waren das Zugpferd in diesem Quartal. Das Endkundensegment wuchs auch um 49% und wieder haben wir hier dieses Beispiel, dass der Endkonsument offensichtlich so ein bisschen neu aufrüstet. Und da ging es rauf auf 1,5 Milliarden Dollar und knapp 60% weniger Umsatz gab es im Segment des Gaming. Also da scheint auch wie die Parallele wie bei Nvidia zu sein, dass man eben das Gaming-Geschäft so gar nicht mehr so sehr im Fokus hat, auch der Markt nicht mehr. Und was man natürlich auch an der Aktie sieht, die da natürlich eine ganz andere Performance hinlegt. Und so ja, gab es noch eine starke Prognose für das laufende Quartal und zack ging die Aktie mit einem ordentlichen Kurssprung nach oben, wurde danach aber mit Gewinnmitnahmen ja, nicht weiter honoriert, also von plus 10 wurden dann 4% plus immerhin noch, aber da darauf folgte dann auch der Abverkauf am Donnerstag. Wir nehmen ja heute zum Freitag auf, insofern bleibt abzuwarten. Auch hier für den positiven Markttrend. Insgesamt muss man sagen, hat AMD wahrscheinlich jetzt hier gute Zahlen geliefert, aber das muss natürlich der gesamte Markttrend stimmen im Tech-Bereich und auch die ganzen KI-Aktien. Aber ich würde trotzdem noch bezweifeln, dass AMD der Nvidia hinterherläuft mit ähnlichen Performances im Kurs, also vielleicht auf lange, lange Zeit, aber jetzt nicht in dieser Art und Weise, wie es in Nvidia gemacht haben, weil sie eben immer noch nicht Marktführer sind und sie, aber man sieht erstmal, wie diese Ausgaben im Rechenzentrengeschäft überhaupt funktionieren, wenn hier schon 115% bei AMD im Wachstum stehen, aber eben auch bei Nvidia, werden wir ja die Zahlen noch sehen nächste oder übernächste Woche und da bleibt es schon spannend, wie viel Geld da noch reingeht in das Thema.
Ich finde AMD tatsächlich sehr spannend. Bin sogar am Überlegen, hier in mehreren Branchen aktuell mal eine Position aufzubauen, weil ich glaube, die Lisa Su, die hat schon Ahnung, die weiß, was sie will und sie will ja auch wirklich der Nvidia-Jäger werden. Und wir sprechen ja auch gleich über Intel. Und da sieht man einfach ganz klar, die Spreu trennt sich gerade vom Weizen. Und es scheint so, dass das einzige Unternehmen, was auch aufgrund dieses Wachstums mit Nvidia mithalten kann, irgendwo ist für mich AMD. Also wenn ich in einen Chiphersteller investieren wollen würde, dann könnte man natürlich mit dem Branchenleader Nvidia gehen. Alternativ natürlich sich aber auch die Nummer 2 ins Depot legen, weil solche Margen, das ist ja einfach so, die locken Konkurrenz an. Und das ist auch wieder so Cola, Pepsi. Ja, Cola ist ja immer teurer als Pepsi und du weißt, ich stehe einfach auf Pepsi. Und das ist einfach so der Punkt. Ich finde es ganz cool. Aber auch hier wieder für mich, ich finde im Moment, ich habe ja heute in der Vorbereitung auch so ein bisschen durchgelesen, es scheint sich wirklich die Ausgaben so ein bisschen die zurückhaltend sein. Dann gibt es ja diese Investigationen jetzt auch gerade in den USA gegen Nvidia, ob sie Kunden gedrängt haben, mehr zu kaufen, als sie eigentlich müssen, etc. Ich finde es super spannend, muss dir aber ehrlich sagen, dass ich froh bin, dass ich mit so einem soliden Chiphersteller wie Broadcom einfach das Ganze mitspiele. Broadcom ist ja auch brutal gut gelaufen. Lässt sich natürlich nicht so vergleichen wie jetzt eine AMD. Aber ich glaube, wenn man jetzt die Chance hat, hier ein bisschen mehr Insights zu bekommen, also gehen die KI-Ausgaben jetzt zurück, lohnt sich das alles? Ich bin froh, dass ich mit Broadcom dabei bin. Will aber auch nicht, und das hält mich so ein bisschen zurück, auch von einem Investment aktuell gerade in AMD, was jetzt natürlich auch ein Mega-Fehler sein kann. Ich bin gespannt, was die nächsten Quartale zeigen. Ob die Investitionen eher zurückgehen tendenziell insgesamt oder ob einzelne verstärkt investieren, andere nicht. Also ich bin ja auch noch, ich habe ja noch einen Rechenzentrumbetreiber auch gekauft, eine REIT, sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Ich glaube, das wird ein interessantes Case, wo wir am Ende des Jahres stehen. Also ob die Chipwerte Ende des Jahres höher stehen als heute oder nicht. Und vielleicht würde ich mal sagen, als Spekulation diese
Ja,
Woche,
ich wollte gerade
Marcel,
sagen. Ja.
dass AMD besser laufen wird als Nvidia. Stand heute.
Okay.
Bis Ende des Jahres.
Ist absolut denkbar, ja. Also klar, ist denkbar, vor allem auch charttechnisch für alle, die AMD am Rande sehen oder gerade auch in der, auf der Watchlist haben und da einsteigen wollen. Ich meine, der Rücksetzer jetzt war relativ ordentlich und der war auch innerhalb des Aufwärtstrendes. Die Chance ist da. Bis zum Allzeithoch sind es knapp 40, 45%. Insofern ist die Chance schon da, vielleicht einen guten Einstieg jetzt zu finden, wenn man überzeugt ist, dass sie weiterhin davon profitieren. Ich finde, sie, also wenn man jetzt so einen Topf hat und da kommt ein ganz großer Regenschauer, dann bleibt da, umso größer der Topf ist, und der ganz große Topf ist ja Nvidia, sehr viel Wasser drin. Und AMD hat einen kleinen Topf daneben, wo eben bei dem Regenschauer auch sehr viel reinfällt, weil sie den größeren Topf haben als nochmal die weiteren Konkurrenten. Und deswegen werden sie wahrscheinlich auch von diesen Ausgaben weiter profitieren. Denn machen wir uns nichts vor, wer die schlechteren Rechenzentren hat oder die nicht gut ausgestatteten, und da sind AMD-Chips natürlich auch sehr, sehr stark, dann ja, wird es auch dahingehend für die Kunden, die Endkundensegment dann wieder schwierig. Und deswegen glaube ich, werden beide profitieren. Und es könnte sein, dass AMD hier viel mehr aufzuholen hat als Nvidia, die hier natürlich schon viel Vorlaufquoten hat. Abhängig natürlich davon, wie die Nvidia-Zahlen dann
Ich
sind. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist es ja
glaube,
immer diese Prognose, ne?
wir haben ja jetzt auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, oh, naja, was kaufe ich denn jetzt am besten? Also wenn man unbedingt möchte, ohne klar identifizieren zu können, wer jetzt hier das bessere Momentum hat, glaube ich, würde ich beide über Bande spielen. Dann würde ich eine halbe Position Nvidia machen, eine halbe Position AMD. Ich würde mich nicht auf einen fokussieren.
Ja, ist auch eine Idee, ne? Ganz klar. Also bin ich ganz bei dir. Zu guter Schluss, der, ja, meines ersten Themenblocks hier ist Amazon noch relativ frisch reingewandert gestern Abend. Da muss man sagen, startet die Aktie schon ganz schön tief in den Handel, drückt so ein bisschen den ganzen Gesamtmarkt mit runter. Mal schauen, ob das heute noch so dreht zum Freitag. Die Ergebnisse waren, naja, man muss sagen, durchwachsen. Man hatte gerade im Gewinn deutlich überperformen können, also 23 US-Dollar oder 23 Dollar Cent je Aktie mehr. Bei 1,26 US-Dollar ist das schon durchaus beachtlich. Und ja, im Umsatz hat man halt 67 Millionen US-Dollar verfehlt, die Erwartungen, was zwar viel klingt, aber bei 148 Milliarden doch relativ wenig ist. 10% Wachstum stehen trotzdem unter dem Strich. Man muss auch sagen, dass die Umsätze in den einzelnen Segmenten doch sehr gut waren. Und auch die Prognose, die ist beim Umsatz so ein bisschen, naja, ich sag mal, der gibt es ja immer eine Spanne, ne? Von bis wird erwartet. Und der Konsens lag da ein bisschen höher als das, was jetzt erwartet wurde. Also sprich, nicht direkt eine Prognosesenkung, aber zumindest der Korridor ist gesenkt worden, was natürlich ein bisschen auf die Aktie drückt. Was wir hier eben sehen mit minus aktuell 7, ja, knapp 7%. Absolut in Ordnung, weil das natürlich auch im Aufwärtstrend durchaus mal vorkommen kann, dass das ein bisschen schwankt, und dann kann es auch schon wieder in anderen Quartalen ganz anders aussehen. Der Umsatz bei AWS, also sprich bei der Cloud, stieg im Übrigen auch um 19%, witzigerweise genauso wie die Azure bei Microsoft. Interessant, wie ich finde.
Wir sind, glaube ich, beide langfristig auch bei Amazon investiert. Die
Genau.
Aktie ist ja auch wieder brutal stark gelaufen in 12 Monaten, fast 40%. Also ich finde es voll in Ordnung, wenn eine Aktie hier auch einmal verschnaufen würde. So,
Schreibe
Marcel,
ich mal rein.
bevor es jetzt weitergeht, kommen wir zum lieben Stefan von der Consorsbank. Stefan, wir freuen uns über deinen aktuellen Take.
Tja, hallo und herzlich willkommen zum Sommerloch. Weil Loch ist eigentlich auch so ein bisschen das Stichwort. In einer Art Performance-Loch sind ja im letzten Monat auch wirklich die glorreichen 7 gefallen. Wir hatten ja häufiger schon mal drüber gesprochen. Wir fanden den Markt schon lange etwas teuer und haben da zur Vorsicht geraten. Und ja, im letzten Monat haben die glorreichen 7 oder gerade die großen Tech-Werte in den USA insgesamt deutlich den Rückwärtsgang eingelegt. Nasdaq hat fast 6% verloren auf Monatssicht. Und ja, Hintergrund der Geschichte ist eigentlich eine Vielzahl an Faktoren. Wir haben ja einerseits, wie gesagt, diese sehr hohen Bewertungen gehabt. Darüber hinaus stellt der Markt jetzt auch zunehmend in Frage, dass die sehr hohen Investitionen, die diese Unternehmen tätigen in den Bereich KI, dass die sich so schnell und in der Höhe dann auch auszahlen, wie man sich das erhofft. Also da steht jetzt ein etwas größeres Fragezeichen dahinter. Dann gab es auch von der politischen Seite ein bisschen Gegenwind. Zwischendrin sind ja die Wahlchancen von Donald Trump extrem nach oben geschossen. Das hat sich ein bisschen relativiert. Aber vor allen Dingen auch die Wahl seines Vizepräsidenten, hat einen relativ großen Einfluss auch gehabt auf das politische Klima in dem Kontext. Denn gerade J.D. Vance, der Kandidat für das Vizepräsidentenamt von Donald Trump, hat sich sehr, sehr kritisch zu den großen Technologiefirmen geäußert und das hat den Markt dann zusätzlich auch vorsichtig werden lassen. Darüber hinaus sehen wir in den USA so langsam eine Konjunkturabkühlung. Der Markt hat jetzt zunehmend auch wieder so ein kleines bisschen Angst vor einer Rezession. Darum sind ja auch Rohstoffe zum Beispiel so schlecht gelaufen in den letzten Wochen. Und gleichzeitig sind die Zinssenkungserwartungen an die Fed wieder ein gutes Stück hochgegangen. Der Markt rechnet jetzt mit fast 3 Zinssenkungen noch dieses Jahr. Und das ist was, was Small Caps dann erstmal sozusagen anfeuert, was ihnen Rückenwind verleiht, einfach weil die sehr, sehr zinssensitiv sind. Rund 30% der Schulden von Unternehmen, zum Beispiel aus dem Russell, die sind variabel verzinslich. Das heißt, da schlägt sich eine Zinsänderung sofort positiv nieder, weil die Zinskosten senken und die Gewinnerwartungen steigen. Und das ist in der Regel für Aktien dann auch immer ja sehr gut letzten Endes. Was natürlich erschwerend hinzukam, ist, dass so gut wie niemand in amerikanischen Small Caps investiert war. Wir haben da sehr, sehr große Zukäufe, sehr große Zuflüsse gerade in die großen ETFs gesehen, jetzt vor allen Dingen auch von Privatanlegern. Das hat den Markt angeschoben. Und gleichzeitig kommt natürlich auch hinzu, dass die Politik von Donald Trump, die man erwartet, das America First, halt dazu führt, dass sich natürlich vor allen Dingen auch die amerikanische Binnenwirtschaft weiterholt, dass die nochmal einen richtigen Schub bekommt und auch davon würden die kleineren und mittleren Unternehmen natürlich deutlich stärker profitieren, als es die großen tun. Und das war dann halt sozusagen Auslöser für eine sehr, sehr starke, sehr große Rotation in den US-Märkten. Ich habe es gerade gesagt, Nasdaq fast 6% verloren, der Russell im Gegenzug 7,5% gewonnen, also fast 13% Outperformance innerhalb von einem Monat. Das ist die stärkste Outperformance von Russell gegenüber dem Nasdaq seit Platzen der Dotcom-Blase in Anfang der 2000er. Also insofern eine wirklich bemerkenswerte Bewegung. Ja, ein bisschen den Rückwärtsgang eingelegt hat auch ein anderer Investorenliebling, der Nikkei. Nikkei hat auf Monatssicht auch fast 10% sogar verloren. Das hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass der Yen zuletzt wieder deutlich an Stärke gewonnen hat gegenüber dem Dollar insbesondere. Und das war auch gleichzeitig einer der Gründe, warum der Nikkei so gut gelaufen ist, dass seit der Yen so schwach war und dementsprechend, dass ja das Exportgeschäft der japanischen Unternehmen deutlich befeuert hat. Jetzt mit einer Wende bei der Währung dreht sich da auch im Augenblick so ein kleines bisschen das Sentiment. Dadurch wurde auch, ja, hat sich die Bewertung jetzt wieder ein bisschen relativiert, sodass wir unterm Strich weiter positiv auf dem Markt sind. Wir erwarten allerdings hier, dass wir auch innerhalb des Marktes in Japan eine kleine Rotation sehen könnten. Und zwar schlicht und ergreifend in der Form, als dass die japanische Wirtschaft weiter wächst und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr ein bisschen stärker wachsen wird. Wir sehen weiterhin Inflation steigen, wir sehen Löhne steigen. Das ist in dem Fall wirklich was sehr, sehr Positives, was vor allen Dingen die Binnenwirtschaft dann auch in Japan nochmal weiter beleben sollte. Und vor dem Hintergrund glauben wir, dass sich das Investoreninteresse wahrscheinlich so ein kleines bisschen verschieben kann, weg von diesen sehr stark exportorientierten Unternehmen hin, eher so ein bisschen in Richtung Binnenkonsum. Und da kommen natürlich auch gerade wieder Small- und Mid-Caps in den Fokus, die von so einer Entwicklung sehr, sehr stark profitieren sollten. Und die sind dankenswerterweise auch überhaupt komplett unambitioniert bewertet. Also da kann man, glaube ich, ganz, ganz interessante Unternehmen zu günstigen Bewertungen finden. Das wäre es von meiner Seite. Ich wünsche allen, die jetzt in den Ferien sind, die in die Ferien gehen, tollen Urlaub, viel Spaß, gute Erholung und wir hören uns im September. Tschüss!
Ja, vielen lieben Dank, lieber Stefan. Und wenn du Lust auf ein Depot bei der Consorsbank hast, dann schau mal in die Shownotes, da findest du alle weiteren Informationen. Marcel, wir kriegen oft Anfragen aktuell. Leute, wie schaut's aus? Intel, Intel, Intel. Was können wir tun? Was kann ich tun? Was soll ich machen? Und Intel hat nach den Quartalszahlen, fassen wir mal ganz kurz zusammen, Rückgang beim Umsatz und Verluste haben sie auch noch geschrieben. Und sie haben noch angekündigt, die Kosten sollen nächstes Jahr um 10 Milliarden Dollar gesenkt werden. Das spricht natürlich nicht von Confidence in das Produkt und in die Zukunft von dem Geschäftsmodell. Und jetzt will Intel auch noch 15.000 Jobs streichen. Und das Krasse ist, sie haben bekannt gegeben auch, sie brauchen gar keine zusätzlichen Kapazitäten, weil sie haben alle diese hochinnovativen neuen Maschinen, die haben sie. Aber die stehen einfach als totes Kapital rum, weil sie gar nicht die Lagerhallen haben oder die Produktionshallen haben, um Chips zu produzieren. Und das, glaube ich, ist eine tödliche Mischung, warum ich einfach jetzt schnell sagen würde, wer jetzt 15.000 Jobs streicht, die Investition zurückfährt, schon auf den Maschinen sitzt, die ja auch irgendwann tendenziell wieder veraltet sind, weil die Innovation ja immer weiter und weiter geht, ja. Ich würde nicht investieren und ich glaube, die Aktie ist ja auch minus 30% im späten Handel dann gewesen oder minus 20. Also für mich spricht hier alles nichts für einen Kauf und ich kann mir auch wieder vorstellen, Marcel, da sind wir dann wieder bei dem Thema, die Dividende von 1,63%, dass die sicher ist, halte ich bei einer Payout-Ratio jetzt schon von 40% für nicht sicher. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Bin da an sich bei dir. Also, dass sie jetzt die Jobs ja, streichen müssen, das ist auch irgendwo verständlich. Klar, wir wollen Kosten sparen. Das geht dann natürlich nicht ohne dem, muss man ja auch mit dazu erwähnen. Und es ist auch generell jetzt nur in dieser Überschrift, streich die 15.000 Jobs, jetzt nicht das Problem. Aber sie wollten ja ausbauen. Sie wollen ja Foundry-Anbieter werden. Also sprich eigentlich der Auftragsfertiger unter anderem für andere, die Chips herstellen. Und da braucht man eben nicht nur die Hallen und die Maschinen, die sie wahrscheinlich sogar haben, sondern eben auch die jeweiligen Jobs. Und da wird es natürlich spannend, wo die dann auch weggehen. Und was man auch sagen muss, die Zahlen sind wirklich katastrophal schlecht. Also man hatte ja schon vorher recht schwache Aussichten, aber diese noch so zu unterbieten und dann noch die Prognose so schlecht, also wirklich richtig, richtig schwach nochmal dem Markt mitzugeben, zeigt einfach, obwohl dieser Kurs schon ausgebombt war, die Aktie war wirklich ausgebombt, man hätte ja schon sagen können, na gut, schlimmer kann es doch nicht werden. Und hier haben wir ein schönes Beispiel für doch, es kann schlimmer werden. Und das sieht man eben hier. Sie haben im Prinzip nichts auf die Reihe gebracht, was einfach daran liegt, dass es eben an keiner Stelle wirklich Wachstum gibt. Und jetzt könnte man sagen, dass die Bereiche Rechenzentren und KI ja auch immerhin Umsätze bringen, aber das ist alles vergleichbar zu allen anderen, die irgendwo davon profitieren, wirklich zu vernachlässigen. Und man kann nur davor warnen und ich bin eigentlich froh, dass die Dividendenrendite auf dem Papier so wenig aussieht, trotz dieser Kursverluste, weil sonst hat es ja immer angezogen, ne? Oh, hier, die haben ja schon 5%, 6% Dividendenrendite, da haben ja manche drauf gedacht, Mensch, dann ist es ja ein gutes Investment. Weiterhin, Finger weg, Vorsicht, hier die Marktkapitalisierung im Kontext zum Umsatz und Gewinn zu setzen, würde ich auch vorsichtig sein, weil natürlich, wenn die Umsätze und auch die Gewinne und vor allem die Gewinne sinken, dann werden auch die Kennzahlen wieder größer vom KGV und dann ist das Schnäppchen vielleicht nächstes Jahr schon keins mehr. Also aufpassen, dass ich meine, das KGV ist trotz des Einsturzes bei 26, ne, das ist natürlich nicht wirklich attraktiv. Und insofern kann man nur davor warnen, das als Chance zu sehen.
Naja,
Ich hätte
eigentlich
nicht
musste
gedacht, dass sie
ja.
so krass einstürzen, also dass sie so schlecht auch noch performen, weil ich hatte sie ja auch mal kurzzeitig auf der Watchlist so nach dem Motto, mal schauen, vielleicht schaffen sie das. Und dann kam mir dieser Plan mit bis 2026 wollen wir oder werden wir große Investitionen haben, um als Foundry das Foundry-Geschäft mitzunehmen. Und das ist ja schon etwas, was als Red Flag alleine schon dasteht, wenn man so lange braucht, um erstmal dahingehend ja zu investieren, um überhaupt in den Wettbewerb einzutreten, dann ist es auf jeden Fall keine Investition in dem Moment wert, ganz klar.
Na, dass man jetzt, dass das KGV hochgeht, Marcel, ist ja gar nicht so schlimm, weil wir haben ja hier Verluste etc. Das muss jetzt hochschnellen, weil ja immer
Meine ich
weniger
ja, genau.
Gewinn da ist.
Das sage ich ja, ja.
Liebe Leute, es ist ein ganz klassischer Zykliker. Ja, diese Aktie hat in 10 Jahren minus 7,58% hingelegt. Das ist nichts. Und die Aktie stand auch schon mal im Jahr 2000, ich gucke es gerade hier, 1990 auf dem Niveau, wo wir heute, 99, wo wir heute sind. Und wenn ihr unbedingt Bock auf einen Zykliker habt, dann ist jetzt ganz wichtig, wartet ab, bis die Verluste richtig, richtig hoch sind. Und das KGV sollte schon so über, am besten negativ sein oder so im dreistelligen Bereich. Also KGV 100 plus, dass es eigentlich hier fast gar nichts mehr gibt für die Aktionäre zu holen. So spielt man Zykliker. Man kauft sie bei Margen tief und verkauft sie bei Margen hoch. Und das tut natürlich auch weh, Marcel. Das muss man sich auch erstmal trauen in einer Aktie, die, was weiß ich, 80% gefallen ist, so gefühlt. da erstmal reinzugehen oder jetzt in eine Aktie, die 41% runter ist. Hut ab, wer darauf Lust hat. Man muss das immer tracken und man darf eins nicht vergessen, wenn da ein anderer kommt, der weniger zyklisch ist oder da ein bisschen mehr Bock drauf hat. Ja, du weißt es selber, wir sind keine großen Fans von Zykliker oder Zyklikern und man muss da sehr, sehr viel auch Fachwissen haben und wissen, wieso wird Intel viel, viel stärker wieder rauskommen. Und ich glaube, so leid es mir tut, wenn jemand fragt, ob er da kaufen sollte, dann weiß er auch nicht, wo der Burggraben ist. Also, verstehst du, was ich meine, Marcel?
Ja, das ist halt genau das, was du vorhin sagtest mit dem Rabatt. Also sieht halt sehr günstig aus. Die Aktie sieht halt auf dem Papier super günstig aus, auch im Vergleich natürlich zum historischen Schnitt. Aber es ist nicht günstig, weil eben hier die Aussichten des Geschäftsmodells stehen so stark unter Druck. Man hat nicht mal mehr das ganz normale Computergeschäft. Das gibt man aktuell an Qualcomm ab, weil einfach dort die KI-fähigen Chips drin sind.
Genau.
Und da kommt Intel nirgendwo hinterher und AMD läuft dann auch den Rang ab bei allen möglichen Punkten. Und das, was sie vorgestellt haben, bisher scheint vom Markt nicht angenommen zu werden. Also man hat ja auch gesagt, der KI-Chip, der ist gut von Intel, mag ja sein, aber offensichtlich fruchtet es nicht. Und das ist der Unterschied zu AMD oder auch zu Nvidia, die da eben ganz anders performen.
Ja, also Red Flag,
Finger
no,
weg,
no, no,
Finger
no,
weg.
no.
Ganz genau. Ein Wunsch aus der Community war, dass wir uns mal die Aktie von SoFi anschauen. Auch sie haben die Quartalszahlen in dieser Woche gebracht und deswegen wollte ich diesem Wunsch natürlich gerecht werden. Sie haben mit einem Dollarcent die Aktie den Gewinn übertroffen. Also vorher hieß es, dass man neutral wirtschaften würde. Jetzt hat man eben doch einen Gewinn geschafft. Der Umsatz mit 22% im Jahresvergleich besser als erwartet. Das ist oder gewachsen und mit 30 Millionen mehr Umsatz natürlich auch deutlich überperformt. Das muss man auf dem Niveau auf jeden Fall so festhalten. Die Aktie selber kommt nicht so richtig vom Fleck. Interessant sind auch die Kennzahlen auf den zweiten Blick. Das heißt, SoFi Invest zum Beispiel verzeichnete einen Anstieg von 58% bei den Vermögenswerten, die verwaltet werden. Das ist schon viel. Hier fließt ganz schön viel Geld auch zu den jeweiligen Angeboten von SoFi. Da muss man schon sagen, Chapeau, was natürlich aber auch daran liegt, dass die Märkte gut gelaufen sind. Im zweiten Quartal ja auch, ne? Also trotz des eher durchwachsenen, ja gut, der Juli ist ja schon drittes Quartal, also insofern passt das auf jeden Fall. Genau, auch die Zinserträge sind natürlich gestiegen, weil sie ja als Bank durchaus auch eigene Zinsen mitgeben können und dann natürlich auch andere Synergien erzielen, wie das noch vor ein paar Jahren waren, als sie noch keine Banklizenz haben oder hatten. Und sie haben trotzdem wieder im Quartal über 643.000 neue Mitglieder hinzugewonnen. Das ist eine Kennzahl, die in etwa relativ weitgehend die letzten Quartale immer so stark war. Und ich weiß nicht, Philipp, ich bin zwar nicht mehr investiert, ich war investiert und ich will auch jetzt aktuell nicht investieren, aber ich kann mir gut vorstellen, die Aktie hat nichts gewonnen die letzten Monate. Sie ist in einem endlosen Korridor der Seitwärtsphase, weshalb ich sie ja abgegeben habe, weil ich glaube, dass es opportunitätstechnisch woanders mehr zu holen gab und gibt. Und das war auch bei mir der Fall. Trotzdem, Prognose für Q3 ist auch besser als erwartet. Und hier muss es doch irgendwann so einen zündenden Punkt geben, wo die Aktie startet, weil das Wachstum über die letzten Quartale und auch über die letzten Jahre wirklich gut war. Auch die neuen Mitglieder, die werden doch irgendwann diesen Hebel in Gang setzen müssen. Also ich bin gespannt, wann hier mal der, ja, wenn es hier mal zündet. Aber bisher muss man sagen, hat die Aktie irgendwie noch nichts aus diesen guten Ergebnissen holen können, was mich wundert, weil auch häufig werden, ja, gut, vielleicht liegt es auch ein bisschen noch an den Gewinn. Ja, aber meistens werden ja die Kurse dann dadurch gespeist, dass die Umsätze steigen, beziehungsweise respektive natürlich auch die Gewinne. Wenn das vielleicht noch gelingt, dann sieht die Sache vielleicht schon wieder ganz anders aus.
Ich bin da wieder leider bei diesem Punkt. Ich kann das Geschäftsmodell nicht greifen, weil ich kenne die App nicht. Das ist irgendwie, also wenn ich es richtig verstehe, ist das eine App für Studenten, wo die sich Geld leihen
War.
können oder war?
Ja, also ich hole dich mal ab. Also es ist eigentlich nicht mal nur eine App, es ist im Prinzip einfach wie eine klassische Bank, nur so eine super Finanz-App. Oder so ein super Finanzanbieter, weil sie eben neben Versicherung, neben Darlehen, womit sie groß geworden sind, auch als Bank jetzt fungieren, auch sämtliche Anlagen, Aktienhandel und so weiter, alles abbilden, also wirklich Finanzen von A bis Z und das halt, ich sag mal, zu guten Konditionen, die ja vor allen Dingen auch für Studenten und Menschen, die ja jetzt dann irgendwann auch nicht mehr Studenten sind und in vollem Gehalt stehen und dementsprechend natürlich ihr Geld dann auch da verwalten und da anlegen über SoFi. Da ist eigentlich ein Hebel da, den sie sich, wie wir es vorhin schon gesagt haben, bei deinem Sohn, wie die Lufthansa dann im Prinzip schon sich die junge Generation quasi gesichert hat. Sieht man ja auch an den Zuwächsen der Mitglieder. Das ist wirklich beachtlich. Und irgendwann sollte das eigentlich in wirklich hervorragenden Zahlen fruchten. Die Frage ist nur, wann? Vielleicht passiert es auch demnächst, kann ja sein, ist ja gut denkbar. Ich meine, die Aktie ist halt super volatil über die letzten, ja, muss man sagen, 2, 3 Jahre mittlerweile seitwärts gelaufen.
Ja.
Aber theoretisch ist es genau das, was man von PayPal eigentlich erwartet hat.
Ach so.
Ja.
Ja.
Klingt eigentlich alles gut.
Ja, es klingt alles zu gut. Und wenn dann irgendwas, und die Shortquote ist auch bei fast 20%, nee, nee,
Gute
nee.
Frage, ne?
Also für mich ist das nichts.
Ja. Nee, für dich glaube ich eh nicht. Ja, das stimmt. Dafür ist ja eher Wachstumswert, du hast ja eher einen anderen Fokus. Aber generell muss man ja fairerweise sagen, die Bewertung für das, was es bringt mit sich, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Und wenn es dann wirklich nur an den Gewinnen liegt, die halt aktuell noch investiert werden in Wachstum, naja, ich glaube, mit einem sehr langen Atem wird man hier sehr erfolgreich sein, aber die Frage ist halt, wann geht es hier los? Und naja, wir haben es ja auf dem Schirm, ich beobachte es mit und wenn mir da was sehr Positives auffällt, vielleicht auch ein Ausbruch aus dieser Seitwärtsphase, einen nachhaltigen, dann wird das vielleicht auch nochmal spannend für die Community, für die, die interessiert sind an dieser doch eigentlich interessanten Aktie, die natürlich auch gewisse Risiken mit sich bringt. Ganz klar. Und wo man auch viel Volatilität aushalten muss. Und dann noch ein Unternehmen, wo ich investiert bin, lieber Philipp, Pfizer. Und die wollte ich mitbringen, weil es hier etwas gibt, um halt die Community auch mal zu erinnern daran. Wirklich hervorragende Quartalszahlen, das muss man sagen. Gewinnseitig hat man deutlich überperformt, auch im Umsatz war es besser. Man erhöht die Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Und das hatte man ja vorher mal gesenkt, weil man da ein bisschen, naja, negativer drauf, also auch reingeblickt hat auf den Markt. Aber tatsächlich läuft es gar nicht so schlimm oder ganz gar nicht so schlecht. Man hat die Prognose also wieder zurück angehoben. Und die Aktie bricht eben dementsprechend aus dem Seitwärtstrend aus. Und das ist so der Punkt, wo man eigentlich sagen kann, die Seitwärtsphase ist nach dem Abwärtstrend verlassen worden. Der Weg zum neuen Aufwärtstrend ist jetzt nun ja, geebnet. Jetzt kann im Prinzip die Reise nach oben losgehen. Ähnlich wie wir es bei Pharma-Riesen wie Roche gesehen haben, aber auch bei anderen, könnte hier der Einstieg weiter attraktiv sein. Die Dividendenrendite ist hier hoch. Klar, das Wachstum nicht ganz so, aber ist ja schon absolut recht gut. Man steigt also günstig für eine hohe Dividendenrendite ein und das Potenzial für Kursgewinne sind hier auch noch sehr beachtlich. Insofern für alle, die mal einsteigen wollten und dann vielleicht auf einen guten Zeitpunkt warten wollten, könnte sich dieser jetzt ergeben. Ja, das wollte ich so mitgeben, weil auch hier die Überraschung natürlich groß war für den Quartalszahlen. Bin aber
Also,
investiert, deswegen
ich
Punkt dafür.
bin bei J&J und Royalty Pharma dabei. Ich verstehe das auch. Ja, wie gesagt, da ist ja auch immer entscheidend die Pipeline etc. Und sie haben viele Übernahmen getätigt in den letzten Jahren, viel Geld verdient, haben sie natürlich auch smarterweise dann wieder investiert. Ich bin gespannt. Ich denke, man muss jetzt auch hier langsam sehen, dass hoffentlich das Wachstum jetzt wieder ordentlich auch anfängt zurückzukommen auf einem soliden Niveau. Machen wir weiter. Und Marcel, ich möchte mit dir jetzt sprechen über das neue Wachstumspaket, was kommen soll. Es gab 49 Vorschläge für mehr Impulse für die Wirtschaft. Und nach der Sommerpause sollen daraus konkrete Ge oder soll ein konkretes Gesetz entstehen. Und die Highlight sind, und wir hatten darüber berichtet, natürlich der Steuerrabatt für ausländische Fachkräfte. Dazu kommt, also das hatten wir ja darüber gesprochen, dass das eigentlich grundsätzlich ganz gut ist, damit wir in dem Wettbewerb sind, auch mit anderen europäischen Ländern, die das machen. Ja, ganz wichtig. Dann geht es weiter mit der Rente. Hier soll es, wenn Menschen in der Rente schon arbeiten, zur Auszahlung der Sozialbeiträge kommen, nämlich Arbeitslosen- und Rentenversicherung, die der Arbeitgeber trotzdem zahlen muss. Und das ist ja natürlich schon wieder total krass. Wenn du überlegst, der Rentner entscheidet sich freiwillig länger zu arbeiten und der Arbeitgeber muss trotzdem für den Rentner Sozialversicherungsbeiträge absetzen. Warum? Oder? Also, verstehst du das?
Ich habe mich jetzt nicht mit der Thematik großartig befassen können, würde ich
Ich
auf
wusste
jeden
das
Fall
gar nicht.
noch genauer draufschauen. Aber ja, es ist tatsächlich ja so, ne? Also Arbeit
Ja.
oder generell wird ja Arbeit immer noch, also generell werden die Sozialversicherungen halt abgezogen, ne? Das stimmt.
Ja, aber bei einem Rentner,
Ja,
das ist ja
ist halt
total
so,
verrückt.
ja.
Das ist ja
Arbeit wird
total
halt,
verrückt.
das war schon
Genau.
immer so, ja.
Zündstoff gibt es dann auch noch beim Bürgergeld. Da ist es so, Scholz, Habeck und Lindner haben sich angeblich darauf geeinigt, dass der Regelsatz um 30% reduziert werden soll für 3 Monate, wenn ein Empfänger zumutbare Arbeit ablehnt. Da geht ganz vorne da die rote Socke Herr Mützenich natürlich jetzt mit daran und will denen ordentlich einen auf die Mütze geben. Wird auch nochmal interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so kommt. Und Steuerentlastung für Unternehmen. Degressive Abschreibung soll bis 2028 verlängert werden von 20 auf 25%. Also Unternehmen können Investitionen schon schneller abschreiben, auch am Anfang. Das ist vielleicht was ganz Interessantes. Aber ich sehe hier wieder viel Tropfen auf dem heißen Stein. Und ja, bin gespannt, was am Ende bei rauskommt, ob wir wirklich den Wachstumsimpuls sehen werden. Es wird natürlich interessant, weil du weißt es selber. Wir starten ja jetzt so gefühlt langsam in den Wahlkampf. Und du siehst es ja auch bei uns in Sachsen. Ich finde, die Rhetorik ist schon schärfer geworden. Also man merkt auch schon, dass die CDU viele Bürgerinnen und Bürger abholen möchte, die vermutlich eher die AfD wählen würden, auch mit den Aussagen auf den Plakaten. Und da habe ich eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben. Die SPD wirbt bei uns mit einem Plakat trotz alledem. Und was will ich denn damit sagen? Also, trotzdem, dass der Kuchen nicht schmeckt, wird er jetzt aufgegessen? Oder wie muss ich das verstehen?
Ja, wahrscheinlich, ne? Also trotz dieser Ampelregierung, was natürlich dann beiläufig dann auf die FDP und Grünbashing herausläuft von der SPD, zumindest bei diesem Wahlplakat. Und ja, es wäre alles besser gewesen, wenn sie alleine regiert hätten. Ganz klar, das ist ja auch so das den Beigeschmack, der da natürlich mitgeht. Also ja, genau, wir sind nicht schuld an der Ampelregierung, sondern wird dieses Plakat
Genau,
wahrscheinlich sagen, ne?
wir
Also es ist
stellen
natürlich
zwar den
Quatsch.
Kanzler,
Genau.
aber wir sind nicht schuld.
Ja, aber es ist schon beachtlich, wie klein der Horizont von manchen Politikern zu sein scheint. Ja, was soll man sagen? Ich finde, das Wachstumspaket generell wird was gemacht. Das ist nicht unklug. Man muss was machen und vielleicht kann man auch hier noch ein bisschen mehr rausholen.
Marc,
Ja, mir gefällt die Steuerentlastung auch.
markier meine Worte im Kalender, 2. August 2024. Das Wirtschaftswachstum wird ja jetzt langsam, weil wir ja immer über Year-to-Year-Base sprechen, wird ja jetzt Ende des Jahres wahrscheinlich wieder anziehen. Und dann werden die ganzen SPDler um die Ecke kommen und sagen, wegen uns, wegen Scholz, wir haben jetzt das Richtige auf den Weg gebracht. Und deswegen boomt die Wirtschaft jetzt und das solltet ihr nicht abwählen. So wird's kommen. What's up?
Ja, genau, weil es, ja, klar, die werden sich an diese zwei, ach
Die
Quatsch,
hauen sich die Taschen dann voll,
0,2%
ja.
irgendwo sagen, oh Mensch, wir sind die Geilsten, wir haben ja ein bisschen Wachstum gesorgt, was natürlich Quatsch ist, weil das im Prinzip nichts ist im Vergleich zum
Jahrelang ging es
Wachstum.
nur nach unten. Wir haben
Ja.
eigentlich nur vorbereitet.
Genau. Ja, mussten nur die Reparaturen der vorigen Regierung und der ganzen Probleme
Genau.
quasi. Naja, wie es dem auch sei, ja, wird und bleibt, glaube ich, weiterhin schwierig und auch kritisch. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass die Wahlen in Sachsen vielleicht nicht ganz so dramatisch schlimm ausfallen oder überhaupt in östlichen Bundesländern, wo wir ja auch beheimatet sind. Das ist so das, ja, das, was man einfach nur hoffen kann, egal ob rechts oder links. Ich finde es beides, sollte man nicht wieder, ja, in den Vordergrund heben. Und wieder ist ja hier wirklich auch der Fall. Mein nächstes Thema ist BioNTech. Philipp, wir haben lange nichts gehört von diesem
Ja.
Unternehmen, was ja, ich sag mal so, die Sternstunde in der Corona-Zeit hatte. Neue Daten zum neuen Impfstoff BT111 sind geliefert worden und diese sind dafür da, oder dieser Impfstoff ist dafür da, um Hautkrebs zu heilen oder zumindest zu bekämpfen. Und die Phase 2 nun endlich auch mit Ergebnissen. Positive Daten konnte man hier berichten und das ist zumindest schon mal positiv. Und da die Details, also sprich die Ansprechrate bei Patienten mit fortgeschrittenem, schwer zu behandelnden schwarzen Hautkrebs sei durch die zusätzliche Behandlung mit BNT111 statistisch signifikant verbessert worden. Das ist ein Meilenstein für BioNTech, zumindest so benennt sich das Unternehmen selber diesen Fortschritt. Und die Phase 2-Ergebnisse stellen einen wichtigen Schritt in Richtung unserer Vision einer personalisierten Krebsmedizin dar, sagte BioNTech-Mitbegründerin. Partner hierfür für das Mittel ist Regeneron, also schon ein großer Pharma-Riese. Und jetzt geht es hier in die Besprechung für die nächsten Schritte, wie es hier weitergeht. Die Phase 3 klopft also an der Tür. 2021 erhielt das Mittel ja schon dieses Fast-Track-Status, den die FDA, die Arzneimittelbehörde FDA, eingeführt hat, nach oder zu Corona, um eben die Entwicklung und Prüfung neuer Medikamente beschleunigen zu können. Trotzdem würde ich sagen, wenn man hier hört, BioNTech, hier große nächste Chance, vielleicht auch der Aktionär schreibt, ihr müsst jetzt rein. Vorsicht, keine FOMO, hier passiert noch nichts. Das heißt, es sind gute Daten, also erfreuliche Daten, natürlich auch für die Gesundheit. Und FOMO würde ich hier nicht entwickeln, einfach weil die Zulassung könnte hier natürlich noch sehr lange dauern, also die endgültige Zulassung, auch die Vermarktung natürlich. Und die Aktie hat noch nicht wirklich einen Boden gefunden. Es geht immer so ein bisschen sukzessive weiter nach unten. Das Positive bei BioNTech ist, dass sie noch viel Cash haben. Sie können also ihren Tagesbetrieb natürlich weiterhin finanzieren und auch sehr gut finanzieren, aber umso länger diese Zulassung dauert, desto mehr wird von diesem Kapital auch abfließen. Und Umsätze sind jetzt so relativ gering geworden. Klar, Corona ist vorbei, die Impfstoffe sind nicht mehr wirklich Treiber, sondern gehen nur noch sukzessive zurück. Daher immer noch kein Kauf. Bitte beobachten, auch durch solche Nachrichten nicht gleich zum Kauf verleitet werden, weil, wie gesagt, hier rinnt noch viel Wasser im Bach runter, bis es dann eben auch zur Zulassung kommt. Deswegen schön, cool. Ich freue mich für das Unternehmen, wenn es hier Fortschritte gibt. Vielleicht auch endlich wieder ein Unternehmen oder ein Kandidat, ein Wirkstoff, der eben auch so wirkt, dass man sagen kann, man kann wieder schön Umsätze fahren und da auch erfolgreich Menschen heilen. Aber noch ist es nicht so weit für uns Investoren, wir haben eine andere Brille auf in dem Moment, ne? Wir sind ja auch keine Mediziner oder Forscher und deswegen weiterhin an der Seitenlinie bleiben und bei Gelegenheit, wenn es dann doch mal zur Zulassung kommt, kann man immer noch sagen, okay, jetzt wird es langsam ausgerollt, die Impfstoffe kommen, werden so nach und nach bei Patienten angewendet, die Krankenversicherung bezahlen natürlich dann diese Behandlung und BioNTech verdient damit Geld. Das ist aber eben noch recht weit in der Zukunft liegend.
Gestern Abend, am Donnerstag, hat die BNP bekannt gegeben, sie schlagen zu und sie wollen von der AXA die Vermögensverwaltung übernehmen. Und das neue Unternehmen würde Vermögenswerte von etwa 1,5 Billionen Euro verwalten und damit zu einem der führenden Vermögensverwalter in Europa aufsteigen. 5,1 Milliarden Euro will man bezahlen. Die Transaktion soll Mitte 2025 abgeschlossen werden. Und viele haben ja die letzten Monate schon immer darüber gesprochen, ja, es muss eine Bankenkonsolidierung in Europa geben, in dem ganzen Segment. Und Marcel, sie scheint hier voranzugehen. Und Herr Sewing von der Deutschen Bank, der sagt das ja auch immer. Und ich bin gespannt, weil die Deutsche Bank will ja eigentlich führend sein in dem Bereich der Konsolidierung, ob die Deutsche Bank dieses Jahr nochmal ein, ja, irgendwas schlucken wird oder übernehmen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es ja immer irgendwelche Probleme gibt. Jetzt habe ich gestern gelesen, werden wieder bei der DWS, bei der Tochter, die auch die Xtrackers ETFs haben, werden ja jetzt wieder Management-Ebenen eingeführt, wie Associate und schieß mich tot, Director hier. Und das ist einfach so der Punkt. Wir sind einfach, weil sie kommen nicht klar mit diesem ganzen, ja, da ist da der Manager für das Super ETF und der Super Directing Manager für den und den. Und ja, jetzt will man wieder klare Hierarchien, Strukturen reinbringen, damit auch jeder weiß, wo er innerhalb der Bank oder des Vermögensverwalters steht. Das ist eine, und, aber trotzdem wird man es parallel weiterlaufen lassen, weil man hat die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass man von diesen Strukturen, die man aufbrechen wollte, wo man vor 4 Jahren weggegangen ist, dass man die nicht irgendwann, die sich doch nicht langfristig durchsetzen. Also hin und her, naja. Ich weiß nicht, ob man
Ja.
das alles so möchte. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir brauchen eine starke, große Bank auch in Europa und auch einen Vermögensverwalter. Und ich freue mich, dass unser Partner hier, die BNP, auch hier der Vorreiter zu sein scheint.
Ja, klar. Und man sieht auch dadurch, dass die Zinsen steigen, ist doch wieder ein bisschen mehr Geld vorhanden bei den jeweiligen Banken. Die Ergebnisse werden besser. Das sieht man auch bei der Deutschen Bank, wobei sie natürlich jetzt das Problem haben, nach wie vor die Postbank, die da einfach wirklich mega bremst. Also ein schwerer Anker am Bein, der die ganze Deutsche Bank in dem Falle ergebnistechnisch mit runterzieht. Das ist sehr, sehr schade. Und ich glaube, das sieht der Herr Sewing genauso. Und naja, immerhin, ich glaube, hier sollte einiges oder wird noch einiges passieren. Die Gelder sind da bei denen, die erfolgreich sind und bei denen, die so, so lala erfolgreich sind, die werden sicherlich auch hier und da interessiert sein, Teile abzugeben, vielleicht auch das ganze Unternehmen abzugeben und da vielleicht auch Konsolidierung mit wahrzunehmen. Insofern sollte das eher eine Chance sein für den europäischen Finanzmarkt, wie ich finde.
Marcel, du weißt
Philipp,
ja selber, ja, bitte,
genau, ja.
leite du es ein.
Na gut, dann mache ich das. Philipp, bei dir ist immer Sonnenschein, das weiß ich, ja, weil du eben auch immer gute
Genau.
Laune mit hast. Und
Oh.
deswegen sollte der nächste oder sollte unser Werbepartner Soli da natürlich an der richtigen Stelle sein. Du hast Produkte von Soli auf dem Dach und natürlich auch als Energiespeicher und du berichtest ja
Genau.
regelmäßig davon. Und Philipp, ein Update wäre jetzt sehr nett.
Genau, schauen wir uns mal den Juli an. Also, ich kann es immer nur wieder sagen. Die Planung, die Montage, das ging ja innerhalb alles von 4 Wochen, alles digital und es hat auch sogar gepasst. Also schaut euch auf jeden Fall einmal Soli an. Den Link findet ihr in den Shownotes und es wird Enphase-Technologie verbaut, wo mir jeder Elektriker auch sagt, das ist State of the Art. Also Enphase, die können es wirklich mit ihren Mikrowechselrichtern. Und Marcel, du darfst jetzt mal überlegen, unser Haus hat im Juli 222,8 Kilowattstunden an Strom verbraucht. Also wir heizen mit einer Wärmepumpe und haben auch den Stromverbrauch. Jetzt rate mal, wie viel von diesen 222,8 Kilowatt haben wir denn aus dem Netz gezogen? Also wie viel Prozent, was denkst du? Also haben wir nicht selber produziert.
Ja, vielleicht 20, 30, 40%, irgendwo dazwischen. Ich habe da
Fünf.
gar keine Ahnung. Fünf. Ui.
5% haben wir uns aus dem Netz gezogen. Und jetzt, um das mal in Zahlen. Wir haben 12,1 Kilowatt aus dem Netz gezogen und wir haben noch einen teuren Stromvertrag mit 34 Cent die Kilowattstunde. Das sind nach Adam Riese 4,11 € Stromkosten. 4,11 €. Also das kann sich auf jeden Fall
Uiuiui.
sehen lassen. Und aufs Jahr gezogen haben wir bis jetzt 3000 Kilowatt verbraucht und gerade mal 44% aus dem Netz gezogen. Und das ist natürlich für eine kleine Dachfläche, wir haben gerade mal 12 Module und den Speicher, ist das natürlich eine hervorragende Leistung, weil somit haben wir natürlich auch, rechnen wir mal die 1300 mal 0,35, haben wir schon 455 € an Strom gespart, also an Kosten. Ich bin gespannt, wie wir Ende des Jahres stehen und jetzt zünde ich ja noch die nächste Stufe und ich hoffe, wir haben auch dabei eine Partnerschaft, nämlich habe ich einen dynamischen Stromtarif, haben wir ab dem September, wo wir dann tatsächlich auch den Speicher laden können, wenn der Strompreis günstig ist. Also da ist viel
Praktisch.
Optimierung dabei, ja. Das kann man auch super gut, wenn man ein E-Auto hat. Da kannst du zum Beispiel sagen, lade mein E-Auto, wenn der Strompreis unter 15 Cent die Kilowattstunde ist, etc.
Ja, ist ein Geschenk, ne? Das.
Es gibt ja sogar negative Strompreise. Das kann dir auch passieren. Also, dass du bezahlt wirst, um dein Auto zu laden. Stell dir das mal vor, Marcel.
Das wäre herrlich, ne?
Genau,
Stimmt.
also für alle, die interessiert sind, Link packen wir euch in die Shownotes. Marcel, wir haben eine Frage der Woche bekommen und ich lese dir mal vor. Ich finde Sweet Green als Investment interessant, allerdings ist das Unternehmen nicht bei uns handelbar. Nun die Frage, woran liegt das, lieber Marcel?
Genau, also die Frage ist an sich, liegt es am Unternehmen, liegt es am Broker, liegt es woran auch immer? Und ich habe dann gleich mal geschaut, ich habe ja verschiedene Broker und ich bin mal durchgegangen, wo es überall angeboten wird. Und tatsächlich hat sich so ein bisschen das Ergebnis herausgestellt, dass Sweetgreen unter anderem bei einem Broker, der jetzt nicht im, ja, ich sag mal, im Discount-Segment tätig ist, da auch angeboten wird. Das heißt, die Vielfalt. In der Tiefe, vor allem auch bei Unternehmen, die jetzt nicht so die erste, zweite Reihe abbilden, sondern eben wie Sweetgreen so ein bisschen ja unbekannter sind, die werden vor allen Dingen bei Discountern im Prinzip angeboten, weil dort natürlich auch ja andere Kostenstrukturen und so mit dabei sind und es entscheidet letzten Endes ja auch tatsächlich der Broker. Und das Unternehmen selber ist dafür außer Acht, ne? Also die handeln, entweder wird das Unternehmen gehandelt oder nicht, das nimmt immer jedenfalls der Broker mit auf und insofern ist das so die einzige Antwort darauf. Das heißt, man könnte jetzt den Broker wechseln und sagen, ich kaufe Sweetgreen oder ich warte, bis mein Discount-Broker vielleicht Sweetgreen mal irgendwann anbietet. Beides kann man natürlich auch ein bisschen, oder man kann auch mal fragen, das habe ich auch schon mal gemacht, ob eine Aktie gehandelt wird demnächst bei einem Broker. Das habe ich auch schon mal probiert, einfach um das mal abzuklopfen. Manchmal ist es auch so, dass wenn die Anfragen mehr werden für eine Aktie, dann sehen sie, dass es sich lohnt, sie mit reinzunehmen und dann verdienen natürlich auch der Broker daran, wenn sie es dann anbieten. Insofern wäre das vielleicht mal noch ein Weg, den man gehen kann. Ansonsten kann man natürlich auch immer zwei, drei Broker haben und darüber handeln und dann kann man da vielleicht auch die eine oder andere Aktie mehr abbilden im Depot.
Kommen wir zur nächsten Frage und die fand ich auch sehr interessant. Wie schaut es denn aus überhaupt mit den Kosten bei einem ETF? Und da haben wir als Frage bekommen, mal eine Frage, auf was beziehen sich denn die Jahreskosten? Auf deinen Depotwert oder auf den Gewinn? Also wir haben als Beispiel den Fidelity Global Quality Income, nehme ich an. Der hat uns der Herr den Screenshot geschickt mit einer TER, also einer Total Expense Ratio von 0,4%. Total Expense Ratio, also totale Kostenquote. Die zahlt man nicht nur auf die Gewinne, sondern auf das gesamte Volumen. Also hat man 1.000 € eingezahlt, zahlt man im Jahr 4 € Gebühr auf das vorhandene Vermögen. Das wird immer die ganze Zeit abgezogen, das wird dann nicht auf einmal abgezogen, also das wird anteilig monatlich immer abgezogen. Nichtsdestotrotz ist ein großer Trugschluss, Marcel, dass der TER besonders wichtig ist. Das ist er nämlich nicht, weil das Wichtigste ist die sogenannte Tracking-Differenz. Und hier sieht man, die Differenz von der Indexentwicklung. Also jeder ETF möchte ja einen gewissen Index, eine Basis möchte, wollen sie ja abdecken. Ja. Und die Entwicklung, also wie hat er sich tatsächlich entwickelt nach Kosten? Und da, Marcel, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Wir haben jetzt hier den Fidelity Global Quality Income. Und der hat es tatsächlich geschafft, in den letzten, und jetzt halte ich fest, 5 Jahren, eine Tracking-Differenz zu erwirtschaften von 0,11%. Das heißt, nach Kosten kostet dieser ETF den Anleger im Jahr nur 0,11% und nicht die 0,4%. Jetzt werden sich einige fragen, boah, wie geht denn das überhaupt? So, liebe Freunde, der ETF wird zum Beispiel, das kann man auf der Webseite nachlesen, vom Emittenten, 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 Mal im Jahr wird der rebalanced. Das heißt, dann werden die Werte so angepasst, dass sie wieder denen des Index sehr ähnlich sind. Jetzt kann es aber passieren. Beispiel, wir haben ein Unternehmen drin, was mega gut läuft in diesen 3 Monaten, wo der Index, der läuft ja einfach stumpf weiter, der wird immer angepasst, aber der Emittent, zum Beispiel jetzt Fidelity, sagt, nee, wir passen immer nur zum 1.6. an und zum 1.1. Und dann nehme ich natürlich auch hier die Gewinne wieder mit überproportional. Und deswegen kann es sein, dass die Tracking-Differenz höher ist, weil natürlich auch viel mehr nach unten gerissen wird, oder sie ist niedriger. Und es gibt ETFs, auch beim MSCI World könnte man darauf achten, sollte man nicht, aber könnte man, die sind sogar negativ. Also die schaffen es, besser zu performen nach Kosten als der Vergleichsindex. Nichtsdestotrotz, Marcel, ich glaube, wenn man es einfach haben will, dann egal. Einfach anfangen, Sparplan machen, die Börsen steigen langfristig und da machen die 0,4% oder dann die effektiven 0,11% machen hier nicht mehr so viel aus. Was denkst du?
Ja, absolut, genau. Also diese kleinen Kosten, da würde ich jetzt nicht auf Haarspalterei gehen. Im Vergleich zu irgendwelchen Versicherungsprodukten auf der Altersvorsorge, da sind ganz andere prozentuale Kosten, die da liegen. Ganz ohne Kosten geht es dann halt nun mal nicht. Ist auch beim Aktienkauf einzeln so, dass man da auch natürlich ein paar Gebühren hat. Manchmal auch nicht, ist auch nicht schlimm. Aber am Ende des Tages muss man ja immer sehen, hat man hier weniger Aufwand. Man muss nicht den Topf zusammensetzen. Man hat hier ETFs, die im Prinzip dann alleine laufen und sich auch alleine ein bisschen regeln. Und insofern würde ich das nicht als wahnsinnige Performance-Killer bezeichnen. Da gibt es, glaube ich, ganz andere Produkte am Markt, die man vielleicht ja kritischer beäugen sollte. Und das sind die 0,4 oder, wie du sagst, eben die effektiven, sogar geringeren, dann gar nicht mehr so wichtig. Philipp, Tenberger der Woche, heute ein Unternehmen aus dem soliden Segment, also wenig spekulativ, sondern eher, muss man sagen, grundsolide. Mit einer Market Cap von aktuell 10 Milliarden Dollar, schon ein bisschen größer, aber hier natürlich sehr viel Möglichkeiten auch drin, weiter zu expandieren. Und die Rede ist von Sprouts Farmers Market oder kurz SFM, wenn man das Kürzel sucht. Und ja, Sprouts Farmers Market ist ein bio-nachhaltiger Laden, der in den USA ordentlich schon, ja, muss man sagen, expandiert und doch hervorragende Zahlen liefert. Wir sehen es am Gewinn. In dieser Berichtssaison hat man hier deutlich den Gewinn outperformen können für im zweiten Quartal. Auch der Umsatz mit knapp 1,9 Milliarden US-Dollar ist 11,8% höher und übertrifft damit 60 Millionen US-Dollar dem Vorjahreswert. Die Prognose insgesamt wurde raufgesetzt. Dieser positive Trend wird beibehalten. Die Aktie ist wirklich wahrlich ein Dauerläufer. Wer da mal reinschaut, der wird da durchaus Augen machen und denken, Mann, ist die Aktie teuer. Aber auf das kommende Jahrzehnt oder auf die nächsten 10, 15 Jahre ist hier sicherlich auch noch viel drin, einfach weil sie weiterhin gut expandieren, was man dann auf den zweiten Blick der Zahlen auch sieht, was das Unternehmen natürlich auch weiter angekündigt hat. Und man muss jetzt bedenken, aktuell ist ja der Moment, wo die USA und auch die Börsen teilweise schon Rezession doch wieder als Stichwort einpreisen. Die Aktien generell sind so ein bisschen auch durchaus mal am volatilen Hoch und Runter, einfach schon deswegen, weil der Konsument weiterhin auf die Bremse drückt. Und das spricht eigentlich jetzt nicht gerade für einen Bioladen, weil man dann natürlich sagt, na gut, im Zweifel gehe ich dann doch lieber zu dem ganz klassischen Discounter oder gehe zu Walmart oder was auch immer. Aber nein, Sprouts Farmers Market generiert hier wirklich eine Überperformance, auch überhaupt im Tagesgeschäft. Das ist wirklich beachtlich für diese aktuelle Zeit, die wir haben bei hohen Zinsen. Und das muss ich sagen, lieber Philipp, ist schon beeindruckend und ich glaube, wenn dann wieder der Markt so ein bisschen entspannter wird, die Leute wieder ein bisschen mehr Geld haben, dann wird es keinen Abbruch tun, dann werden nur noch mehr Leute durchaus die Produkte von Sprouts Farmers Market nutzen und dort einkaufen gehen. Und deswegen mein Tellenbäcker der Woche, den ich heute gerne mitbringe, einfach weil auch wirklich hervorragend gelaufen. Ich glaube,
Ja.
Philipp guckte die Aktie an, ja, wie sie lief bisher und das muss man sagen, hat sie immer wieder gemacht. Immer wieder auch keine negativen Überraschungen, sondern wirklich sehr solide. Gefällt mir gut. Ich frage mich manchmal selber, warum ich dann nie investiert bin. Ja, man kann halt nicht überall dabei sein, aber trotzdem sehr, sehr interessant und
Ich
kann man
bin
sich mal
gespannt.
durchaus
Also,
anschauen.
wir werden sie ja jetzt verfolgen. Ich kann mir, muss ich ehrlich gestehen, nicht vorstellen, dass dieses Geschäftsmodell so expandieren kann in den nächsten 10 Jahren, aber da fehlt mir wahrscheinlich die Vorstellung, dass die Amerikaner jetzt auf einmal alle auf Bio umsteigen
Ja,
und
alle, das ist ja, das ist, muss ja nicht alle, ne?
das
Jetzt ist ja ein
oder
ganz kleiner
viele.
Teil, ne? Ja, sie
Das
müssen ja bloß ihr Umsatz auf 10-fache schaffen, ihren Gewinn
ja.
aufs 10-fache theoretisch und dann ist auch die Bewertung in etwa, wenn die Aussichten stimmen, in dem
Ich drücke
Segment.
allen Investierten die Daumen. Es ist notiert und aktuell sind wir mit unseren Marcel 7 Investment oder Tenberger Ideen, die wir haben, 3,73% im Plus seit der Folge 244. Beste mit 22,87% US Solution und schlechteste die American Healthcare REITs mit minus 3,48%. Ihr findet natürlich auch nochmal die Übersicht in den Shownotes. Kommen wir zum Top der Woche und damit fliege ich mit dir jetzt mal nach Japan. Wir sind big in Japan. Die Autobauer Mitsubishi, Honda und Nissan schließen sich bei Forschung und Entwicklung zusammen. Was ich gar nicht wusste, ist, dass Honda mit Toyota zusammen der Weltmarktführer bei hybriden Antrieben ist. Und der Kern ist jetzt die gemeinsame Entwicklung von Software, Batterien, Energiedienstleistung und Recycling. Und das Motto ist, und das gefällt mir richtig gut, finanzielle Lasten teilen, Stückkosten senken. Und der Honda-Chef Miebe hat das Jahr 2030 als Zieljahr ausgegeben für die Aufholjagd. Man will, namentlich wurden sie auch erwähnt, Tesla und BYD angreifen und will hier wesentlich Marktanteile gewinnen. Ich würde jetzt natürlich hier nicht investieren. Du weißt, ich investiere nicht in Automobile. Aber ich finde es gut, dass hier reagiert wird. Und dieses Klein-Klein, man denkt groß, man denkt global. Und ich würde mir wünschen, wir sehen es ja selber, wer hätte gedacht, dass unsere deutschen Autobauer gerade Kosten senken, Kosten sparen wollen etc., dass wir vielleicht auch hier zum Thema unseres Wohlstandserhalts in Deutschland so eine Allianz sehen würden aus den großen deutschen Autobauern. Und geh mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Und egal wie das ausgeht für die drei japanischen Autobauer, sie machen was. Und deswegen mein Top der Woche ist der aktive Wandel, den man jetzt angeht, wenn aus Konkurrenten und Wettbewerbern Freunde werden, bei den Sachen, wo man sagt, da sind die hohen Kosten, geteiltes Leid ist halbes Leid.
Genau, ja, sie machen was, das ist erfreulich. Ich glaube, es kommt alles viel zu spät, aber besser als nichts zu tun und noch weiter in den Abgrund zu schauen, wobei so schlimm läuft es ja bei denen auch nicht. Ich meine, mit hybriden Technologien ist man ja auch ganz gut gefahren, durchaus. Also, ja, gute Sache. Ich sag mal, besser als nichts machen zählt auch für meinen Top der Woche und zwar Boeing ist es dieses Mal und zwar gibt es endlich einen neuen Chef und das kann man ja nur begrüßen nach den ganzen, ja, auf und ab der letzten Monate und auch Jahre, muss man sagen. Und Kelly Ortberg ist ein Branchenveteran, wie NTV schreibt. Und der aktuelle Chef, Carl Huhn, darf jetzt eben auch nach den ganzen Skandalen die Koffer packen. Ortberg selber führte zu den Zulieferer zuletzt Rockwell Collins und das auch sehr, sehr erfolgreich. Zuvor hatte er aber auch sehr, sehr erfolgreiche Stationen, weshalb man hier natürlich große Hoffnungen in ihn setzt. Und wenn die Pannenserie dann beendet wird, kann dann natürlich auch das wichtige Modell 737 wieder gebaut und natürlich auch verkauft werden. Das ist ja aktuell noch im Bann. Die Quartalszahlen waren wirklich nicht berauschend, waren sehr, sehr schlecht. Auslieferung -32%, Umsatz -15%, Verlust 1,44 Milliarden Dollar. Zuletzt stand da noch irgendwas von 100 und Millionen. Also man muss schon sagen, da ist wirklich gerade richtig, ja, da brennt das Dach von Boeing, das muss man einfach so sagen, würde mich auch nicht wundern, nachdem auch schon andere Teile einfach sich in Luft auflösen oder verloren gegangen sind. Das ist nach wie vor ein Trauerspiel, aber zumindest auch hier ein erster richtiger Schritt in eine richtige Richtung. Ich hoffe, dass der Herr Ortberg da mehr Erfolg hat als sein Vorgänger und vielleicht auch ein bisschen gewissenhafter arbeitet oder arbeiten lässt innerhalb seines Managementteams, das darunter folgt.
Kommen wir zu meinem Flop der Woche und das ist die Arbeitslosenquote in der Eurozone. Sie steigt auf 6,5%. Die höchste Arbeitslosenquote hat im Juni Spanien mit 11,5%, Griechenland 9,6%. Den niedrigsten Wert weisen auf Malta und Slowenien mit 3,1%. In Deutschland liegt sie bei 3,4%. Und ich habe mich gestern Abend mit einem Bekannten unterhalten, der arbeitet in einem Büro in Düsseldorf. Und da ist es so, sie haben jemanden aus der Nicht-EU, aus der Türkei, und der hängt sich voll rein. Der sagt, der lernt Deutsch wie verrückt, hängt sich voll rein. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Fachkräftemangel. Und jetzt ist es so, du weißt selber, die Baubranche läuft aktuell nicht so gut. Das ist in diesem Bausegment. Und jetzt hat sein Chef zu ihm gesagt, weil er halt am jüngsten da ist, es könnte sein, er muss sich von ihm trennen. Und wenn er sich von ihm trennt, dann, jetzt kommt der Knaller, müsste er auch Deutschland wieder verlassen.
Okay.
Also ein Studierter mit einem Master, der Deutsch lernt, der sagt, der kennt die deutschen Verordnungen, der liest sich da wirklich ein. Die meisten machen immer nur so Wischiwaschi und sagen, ja, aber der will es wirklich. Und dann merkst du es wieder, es geht. Hier haben wir eine Fachkraft, die dann eigentlich wieder abgeschoben wird, obwohl wir sie eigentlich dringend brauchen würden. Oder auch innerhalb der EU. Und ich finde, da muss viel mehr gemacht werden. Und deswegen, mein Flop der Woche ist die Arbeitslosenquote, weil ich glaube, wir haben hier Bedarf, wenn wir bei über 10% sind oder in manchen Ländern oder 6,5%. Es sind ja auch viele junge Menschen tatsächlich auch betroffen, auch in Italien, Spanien, Griechenland. Und da sollte man europäischer denken und aktiv die ganze Sache angehen.
Ja, absolut. Ja, die Zahl kann man eigentlich nur versuchen, immer weiter tiefer zu drücken. Natürlich mit Anreizen für die Arbeit, egal auch in welchem Segment. Am besten sollte auch immer arbeiten sich mehr lohnen als nicht arbeiten. Aber das ist natürlich bei sehr sozialen, ja, bei sehr sozialer Politik auch teilweise sehr schwierig umzusetzen. Mein Flop der Woche ist Humana. Denn im Gegensatz zu anderen großen Krankenversicherern in den USA belasten hier die medizinischen Kosten schon sehr immens. Die Aktie konnte sich nicht erholen. Sie ist stark gefallen mit minus 11,5% nach den Zahlen, auch wenn das Quartal gut war auf den ersten Blick. Man hat also auch die Ergebnisse deutlich übertroffen, war die Gewinnprognose deutlich reduziert. Was eben daran liegt, dass die gestiegenen medizinischen Kosten, also sprich die Leute, die dann eben sich ja operieren lassen, auch andere etwaige medizinische Ansprüche ja auch umsetzen, die knallen hier voll in die Bücher von Humana. Und das spricht für ein relativ schwaches, ja, ich sag mal, auch Umgang mit den hohen medizinischen Kosten. Diese Quote ist halt sehr hoch und andere bekommen es eben besser hin. Genannte United Health Group, Molina, Healthcare, sind auch viele weitere Krankenversicherer, die da, ich sag mal, recht gut durchkommen, die das gut managen. Und ja, Humana ist es eben nicht. Da ist der Aufwärtstrend, der sich so ein bisschen gebildet hat, seit dem Absturz auch wieder gerissen. Der Bär ist los bei Humana und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Aktie wieder runterfällt auf das 52-Wochen-Tief. Das ist zumindest nicht mehr allzu weit und nach so einer Nachricht meistens auch nicht unverständlich, weil natürlich die Alternativen an anderer Stelle besser sind. Klar.
Ja, also wäre es für dich jetzt auch langsam dann irgendwann ein Investment?
Nein, einfach weil sie eben offensichtlich schlechter aufgestellt sind in dem Bereich und dahingehend nicht Branchenleader sind, sondern einfach schlechter performen. Die medizinischen Kosten, wenn die eben weiterhin nicht unter Kontrolle geraten, dann würde ich sagen, gehe ich lieber mit denen, die es hinkriegen. Und ja, da würde ich auf die Alternative setzen. Sobald sich das aufhält, vielleicht die Kosten auch wieder runtergehen, weil eben nicht mehr ganz so viele sich jetzt hier medizinisch betreuen lassen, sondern eben einfach eure Beiträge zahlen, ohne irgendwas in Anspruch zu nehmen, dann ist es wahrscheinlich wieder attraktiver. Aber warum darauf warten, wenn man einfach an anderer Stelle ein gesundes Unternehmen oder gesunde Also ein gesundes Unternehmen ist für Männer immer noch, ne? Das muss man vielleicht da mal in Kontext setzen, aber im Vergleich zu den anderen würde ich dann einfach den Vergleich nehmen. Ja,
Total
ganz klar.
verständlich. So, wollen wir anfangen mit meinem Waterloo?
Ja, los, hau raus,
Wollen
damit du es
wir,
weg hast, dann kann ja das
damit wir es
Wochenende
weg
starten
haben.
für dich.
Genau,
Genau.
richtig. Ja, ich habe gleich noch ein Meeting. Was habe ich gekauft, Marcel? Ich habe gekauft Equinix und UL Solution im Sparplan. Equinix und UL Solution. Wir weisen nur mal kurz darauf hin. Nächste Woche gibt es noch mal ein neues Video zu meinem Depot. Da wirst auch du mit dabei sein. Da sprechen wir natürlich auch noch mal darüber. Aber ich glaube, ja, Rechenzentrenbetreiber, schöne Dividenden, die sie immer noch steigern. Und ich glaube einfach, dass du als REIT, wenn du als REIT in diesem Zinsumfeld wächst und die Dividende steigerst, dann will ich mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn die Zinsen bald endlich runterkommen. Deswegen bin ich bei Equinix rein. Ich mache auch gleich mal weiter. Du weißt es selber, ich habe eine schöne Steuernachzahlung bekommen, weil ja, mein Arbeitgeber versäumt hat, einen Großteil oder einen Teil meines Bonus zu versteuern, wie auch immer das passieren konnte. Und deswegen musste ich mich leider trennen von Iberdrola und L'Oréal, was nicht heißt, dass ich hier nicht auch irgendwann wieder einsteigen werde. Das
Okay.
war es bei mir im Depot.
Ja, ich finde es interessant, dass du UL oder UL Solutions gekauft hast. Wir haben ja angesprochen, die haben ja wirklich hervorragende Zahlen gebracht und sind auch sehr gut gelaufen, ganz im Gegensatz zum Gesamtmarkt, aber sie sind natürlich jetzt relativ teuer. Dahingehend
Ja,
ist mein Einstieg wahrscheinlich
deswegen
da auch noch ein
mache ich einen
bisschen.
schönen Sparplan jetzt hier über ein paar Monate.
Machst du richtig. Sparplan bei mir auch, Meckens und Starbucks, beide sind nach wie vor ein bisschen unter Druck und kommen so langsam aus ihrem ja, Schlaf wieder hervor. Ich habe nachgekauft bei Illumina. Jetzt das Thema so ein bisschen durch, ne, mit den ganzen Quellgeschichten und auch da glaube ich, dass die Aktie sich gut erholen kann und auch Unity Software, weil ich einfach glaube nach wie vor, dass da die Aktie ist stark runtergekommen, keine Frage und nach wie vor auch risikoreich, aber ich glaube, dass wir hier einen echten Gewinner dieser Apple Vision Pro sehen werden auf, ja, nächsten 3, 4, 5 Jahre. Und ich habe mich dann natürlich auch noch mit einer REIT verstärkt, die du auch hast, und zwar Alexandria Real Estate. Einfach
Sehr schön.
nach dem Ausbruch, der charttechnischen Ausbruch, auch wenn es jetzt im Nachgang ein Fehlausbruch war, aber trotzdem scheint sich die Aktie hier zu stabilisieren, wie andere REITs auch. Und ich finde, hier ist einfach das Chancen-Risiken-Verhältnis nach wie vor gegeben. Verkauft habe ich nichts, auch selten. Und dann wären meine Käufe und Verkäufe auch schon wieder durch. Und wir können direkt mal schauen, wie sich so der Monat entwickelt hat. Welche Aktien sind gut und welche sind nicht so gut gelaufen? Philipp, deine Top 3 in diesem Monat würde mich sehr interessieren.
Prologis 12,37%, BAT 14,1 und RTX Raytheon Technologies 28,1, weil sie natürlich auch viele Raketen für den Iron Dome bauen in Israel.
Ja. Die sind halt auch super gelaufen deswegen. Also wahnsinnig gute Quartalszahlen, was natürlich leider Gottes einen schlechten Hintergrund hat, keine Frage.
Wie war
BAT
es denn
auch
bei
wirklich
dir?
beachtlich, ne? Also BAT nochmal kurz
Ja,
auf
muss ja jetzt
Revision
auch
Record
endlich
zurück.
mal.
Wahnsinn. Echt gut durchgelaufen. Plus 17% Upstart, also so die letzte Riege in meinem Depot. Redcare Pharmacy hat zugelegt um 23%, was natürlich zuletzt, nicht zuletzt auch an guten Quartalszahlen lag oder Halbjahreszahlen in dem Falle. Und eXp World Holdings, hier sieht man halt, dass die Zinsen scheinbar bald fallen und das natürlich dann auch für eXp World Holdings durchaus gut ist, aber alles jetzt nicht signifikant fürs Depot und deswegen lohnt sich hier weitere Gespräche gar nicht. Flop können wir uns gerne mal anschauen. Was ist denn nicht so gut gelaufen?
Bei mir auf Platz 3 Constellation Energy minus 20%, die Universal Music mit minus 22% nach den Quartalszahlen und CrowdStrike minus 40%. Also das hat natürlich richtig reingeknallt bei mir im Depot nach diesem Cyber, oder war ja gar kein Cyber-Inzidenz, es war ja ein Update-Fehler. Nichtsdestotrotz sind die Analysten überzeugt davon, dass CrowdStrike in den nächsten 12 Monaten sich wieder berappeln wird. Und weil CrowdStrike scheint State of the Art zu sein, die Technologie ist überlegen. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass einige das jetzt hier auch zum Einstieg nutzen. Ich werde persönlich nicht nachkaufen, weil ich auch immer noch, ich würde mal ganz kurz weitermachen, Marcel. Sie sind nämlich bei mir auch noch die größte Position im Depot mit 328% im Plus, genauso wie bei Constellation Energy 185% im Plus und jetzt genauso viel wie Microsoft im Plus mit 185%. Wie war es
Okay.
denn bei dir?
Also mein Flop 3, genau, meine Flop, also hier sieht man ganz klar, KI ist ein bisschen runtergekommen. Man hat so ein bisschen auch man muss schon sagen, diesen Wandel gesehen ist, ne? Von diesen KI-Aktien ging ein bisschen Gewinne ab oder schon deutlich teilweise auch. Und ist dann, ich sag mal, in die Qualitätswerte geflossen. Und das war ja auch mal überfällig und notwendig. Und deswegen Cadence Design Software mit minus 14%. Ganz leicht die Minus jetzt im Depot. Auch Supermicrocomputer hat ganz schön füttern lassen. Da stehen aber die Quartalszahlen noch bevor. Und CrowdStrike mit minus 40%. Du hast angesprochen, ich bin auch weiterhin investiert. Weiß auch, dass natürlich der Rücksetzer hier noch nicht zu Ende sein muss unbedingt. Bleibe aber gern dabei. Ich würde hier sogar nachkaufen, weil meine prozentuale Gewichtung von CrowdStrike nicht so hoch ist im Depot und ich es eher als Chance sehe, weil ich auch glaube, nach wie vor, klar, die Nachrichten, die Ziele werden mal runtergesetzt von irgendwelchen Analysten. Das belastet natürlich jetzt die nächsten Wochen auch weiterhin. Wenn sie dann wieder mal mit Quartalszahlen kommen, werden sie plötzlich vielleicht auch eine ganz andere Überraschung zeigen. Mal schauen, wie sich das dann niederschlägt. Aber langfristig bin ich völlig bei dir. Glaube nicht, dass CrowdStrike da viel auszustehen haben wird. Mein Top 3 im Depot sind mit Amazon auf Platz 3 mit 338% im Plus, Apple mit 373% im Plus, also hier mal ein Platztausch in diesem Monat. Und Nvidia mit 1700%, jetzt 100% weniger als zum Schluss des letzten Monats. Hier ging es eben zwischenzeitlich kurz sehr viel weiter hoch, Richtung 2000 und dann eben scharf runter. Deshalb ist das nicht ganz so schmerzhaft, also wenn man jetzt genau die Monatswechsel betrachtet. Natürlich.
Dann
Genau,
erzähl mir doch
Flops.
mal Flops in deinem Depot.
Ja, die altbekannten, ne? Also Digital Turbine mit minus 95%, Upstart minus 82%, immerhin nicht mehr ganz so tief. Und B. Riley mit minus 70%, immer mal sehr schwankend, mal hoch, mal runter. Da, ja, genau, wenig zu sagen. Bei dir?
Bei mir ist es Canadian Pacific Kansas City minus 7%, Royalty Pharma minus 9% und Universal Music minus 22. Ich würde gleich weitermachen. Meine Depot-Performance minus 4,42%. Wie schaut es denn bei dir aus?
Ja, also auch wenn KI runtergefallen ist, ich hatte ja relativ viel aufgestockt in diesem Jahr mit
Ja.
REITs und auch mit, ich sag mal, qualitativ hochwertigen Werten wie United Health, auch Johnson & Johnson und vielen weiteren, Marsh & McLennan zum Beispiel. Und deswegen die Depot-Performance nur minus 1%. Ich glaube, da habe ich davon profitiert, dass eben tatsächlich die Gewichtung so ein bisschen, ja, auch auf andere Werte zurückgingen, ne? Also, dass man da nicht ganz so fokussiert mehr ist. Aber ich habe nichts von Nvidia verkauft, das vielleicht mal noch so als Disclaimer. Ich bin nach wie vor mit diesem Aktienpaket dabei und freue mich natürlich dann auch, wenn hier die Trendwende wieder kommt. Aktuell ist er sehr, sehr volatil, kann also auch mal noch ein paar Tage schmerzhaft werden. Schauen wir mal. Dividenden gab es ja auch.
Genau, und wir schauen als erstes nochmal ganz kurz, Marcel. Haben wir den
Oh ja,
Markt
gern.
geschlagen in Form des MSCI World? Nein, natürlich nicht. Plus 0,54% hat er gemacht. Unser Wikifolio minus 1% und die Nasdaq 100 minus 6,3%. Du hast recht,
Ja,
Dividenden
immerhin.
gab es auch, genau. Bei mir Alexandria Real Estate, American Tower, Broadcom, BAM, Danaher, PepsiCo, Prologis, Realty Income, Restaurant Brands und Trane Technologies. Wie gesagt, nächste Woche dazu noch ein bisschen nähere Infos. Wie war es denn bei dir?
Ja, bei mir gab es noch von Nike, noch bevor ich sie verkauft habe, gab es hier noch die Ex-Dividendentag. Prologis, Digital Realty Trust, McKesson hat bezahlt, Altria natürlich, American Tower, Thermo Fisher, Innovative Industrial Properties, Realty Income, Salesforce, Denner hier und Striker. Und da gab es auch wieder einen schönen Dividendenmonat, der sich nur und nur, also ich bin jetzt etwa, also noch wenige hundert, also ganz wenige Euro noch unter dem Bereich vom letzten Gesamtjahr. Insofern sollte es eigentlich im spätestens jetzt in diesem August, ja, schon sehr knapp an dem Bereich, an der Marke sein von den Dividendeneingängen des letzten Jahres. Was steht
Sehr
auf deinem
cool.
Kaufzettel, Philipp?
JDE Peet's, brutal runtergekommen. Es scheint so, das Wachstum kommt wieder zurück. Die Volumen steigen auch wieder. Ich hatte auch mal geschaut. Also, sie sind in all ihren Märkten, in 35 Ländern sind sie unterwegs mit Kaffee und Tee, die Nummer 1 oder die Nummer 2. Also, sie sind ganz klar der Marktführer. Wir hatten ja im Vorgespräch auch drüber gesprochen, dass du sagst, es kommen kleinere Sachen etc. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass sie hier, wenn du hier Marktführer bist, hast du natürlich auch Kostenvorteile, die du dann im Rahmen des Marketings auch weitergeben kannst, weil es ist natürlich ein hart umkämpfter Markt, aber sie sind sehr stark beim Cashflow, sie haben eine schöne Cashflow-Rendite und ich könnte mir vorstellen, dass sie langfristig ein solider Dividendenwachstumswert sind. Und Marcel, ich möchte dich hier recht herzlich einladen. Solltest du Lust haben, könntest du, und ich sollte einsteigen, könntest du nächstes Jahr mit mir zusammen nach Amsterdam fahren zur Hauptversammlung und dich vielleicht da mal vor Ort überzeugen lassen? Was hältst du denn davon?
Sehr viel, da würde ich mich natürlich sehr freuen und trotzdem habe ich da auf jeden Fall, sehe ich die Vision nicht bei JTE Peet's. Tatsächlich glaube ich nicht, dass sie so viel mehr wachsen werden, einfach aufgrund dessen, dass es halt kein großer Burggraben ist. Ne? Deswegen, also es wäre schön, ich würde mich freuen, wenn das läuft für dich. Ich hoffe auch, wenn wir dann da vielleicht mehr Erkenntnisse so gewinnen, wenn wir auf so einer Hauptversammlung sind, wenn die in Präsenz stattfindet. Und
Die
das
findet
wäre
in
natürlich dann
Präsenz
wiederum
statt.
interessant. Das ist
Und das
gut,
Schöne
das ist
ist,
sehr
das ist
gut.
doch eine, das ist doch ein, weil da ist ja, wir sind ja im Ausland und da müssen die ja noch physisch stattfinden, die Hauptversammlung.
Ah ja, aber wenn es da
Und
keinen
das
Kaffee
Schöne,
gibt.
ja, und das Schönste ist, Marcel, das wird auch unsere Frage sein. Du wirst nämlich nach vorne gehen und wirst fragen, wie wollen Sie mich überzeugen, hier heute überhaupt eine Aktie zu kaufen?
Ja,
Oder ich
da würde ich
frage
mich
für einen
natürlich,
Freund. Das ist mir
ich frage für
egal.
einen Freund, das ist gut, ja, das stimmt. Ja,
Und
also Wäre spannend. Wie gesagt, ich habe da so ein bisschen meine Bedenken, weil ich nicht weiß, warum man jetzt langfristig sehr viel mehr wachsen sollte. Klar, Kaffeekonsum generell ist ja nach wie vor ein Wachstumsmarkt, das passt schon, aber warum ausgerechnet die Marken von JDE Peet's, da bin ich mir nicht ganz sicher, warum die jetzt noch mehr in den Fokus
Deswegen
rücken
wirst du
sollten.
im Mai nächsten Jahres überzeugt werden. Was wirst du
Okay.
denn dir vielleicht ins Depot legen?
Ja, also UL Solutions nach den Quartalszahlen muss man sagen, Hut ab. Das scheint sich alle zu bewahrheiten, was wir gehofft haben, was du auch mitgebracht hast. Ne? Das sind wirklich Top-Unternehmen. Mal schauen, ob sie vielleicht noch ein Stück weit runterkommen, nachdem sie jetzt ganz schön, ja, ich sag mal, die letzten Meter gerannt sind. Constellation Energy, du bist investiert. Sie sind ordentlich runtergekommen und ich glaube, da könnte durchaus eine Chance liegen. Ich finde, die Bewertung ist nicht mehr allzu hoch. Ich glaube, knapp, ja, ein bisschen jetzt lügen, habe jetzt nicht geguckt, knapp über 20 KGV. Ist durchaus in Ordnung. Nachkäufe bei CrowdStrike sind natürlich auch durchaus denkbar, je nachdem, wie so die Zeit oder ja, der Zeitpunkt ist, wie sich so die nächsten Wochen entwickeln. Aktuell geht es ja eher turbulent zu, da kann man auch mal ein bisschen hier und da mal beobachten. Deine Investmentidee der Woche hat mich fast, ja, hat mich fast nicht überrascht jetzt, weil du bist
JDE
überzeugt, du willst mit mir dahin und das ist JDE Peet's.
Peet's.
Und die letzten Quartalszahlen haben dich also überrascht. Das vielleicht auch nochmal als Hintergrund. Die Quartalszahlen waren sehr, sehr gut. Ne? Also, da gab es
Richtig.
kurzzeitig 20% plus, danach nur noch 10%. Interessante Geschichte. Ich habe auch einen alten Bekannten mitgebracht als Investment-Idee. Werde selber nicht einsteigen, das auch schon mal als Disclaimer-Hinweis. Aber Fresenius bricht den seit Mitte 2017
Ui, ui, ui.
anhaltenden Abwärtstrend. Also dieser Abwärtstrend war ja wirklich so stabil. Und jetzt, wenn dieser gebrochen ist, ist zumindest die Chance da, dass der Turnaround eingeleitet wird. Natürlich nicht direkt, sondern eher meist in einer Seitwärtsphase mündend und danach mit einem Ausbruch, der dann den Aufwärtstrend einleitet. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass man hier vielleicht eine gute Chance hat, wenn man das Unternehmen schon immer mal haben wollte, mal einzusteigen.
Coole Idee. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Den Ausblick für nächste Woche könnte man
Ach
durchaus nochmal
so.
mitgeben. Wir haben die Zahlen von Berkshire Hathaway natürlich dabei. Es wird Zahlen geben von Infineon. Das wird sicherlich auch nicht ganz unspannend für den Chip-Sektor. Progressive Realty Income sind mit dabei. Auch da viele investiert. Es gibt Zahlen von Airbnb, Amgen und Bayer wird auch berichten. Carl Zeiss Meditec ist ja nach wie vor sehr viel im Gespräch. Caterpillar ist dabei. Fortinet und noch viele, viele weitere. Illumina, wie heute schon angesprochen, da werde ich auch groß mal reinschauen, wie sich das so entwickelt hat, Rational, der Küchenhersteller, aber auch Supermicrocomputer werden berichten. Also wir sehen, auch da wird die Quartalssaison sehr, sehr interessant und ich bin gespannt.
Am Montag gibt es Dividenden von Intel und der ING sowie der Citigroup. Am Mittwoch AXA Equitable Holdings, iTruck wird bezahlen und MeatLife. Am Mittwoch Brown and Brown Waste Connections. Am Donnerstag Paychex, Unilever, AstraZeneca, BP und am Freitag Charles Schwab, Southern Corporation sowie die Wells Fargo und Visa und IBM. Marcel, wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder live in Full HD, 4HD, 5HD und in Farbe.
Ja,
Und
so
du
wird's.
springst jetzt für uns in die Ostsee und dann machen wir
Mach
einen Deckel
ich.
drauf. Und dann bleibt mir
Klar.
eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.